Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 33. Klingt nach 1933.
Ist es aber nicht.
Ist es aber nicht.
Und der Marc 2012.
Der Marc ist auch wieder im Pad. Hallo Marc.
Hallo Ingo.
Und der Felix ist da.
Moin.
Den Flydey haben wir krank zu Hause gelassen.
Ich glaube, der will nur nicht.
Der will nur nicht, okay. Der simuliert.
Flydey hat Sprühstuhl. Das geht in Ordnung.
Dann ist in Ordnung. Wenn er dissert.
Apropos, dunkel, schmacklos und unlustig, oder?
Total gut. Wir haben ein iTunes-Review. Endlich.
Wir haben eins? Hatten wir davor schon welche?
Wobei, man muss sagen, also das dumm, geschmacklos und unlustig ist die Überschrift von dem iTunes-Review. Der Text vom Review ist nur pfui.
Total gut.
Wir haben irgendwie 11 Bewertungen, 10 davon sind 5 Sterne von 5 und einer davon ist ein Stern und der hat auch direkt das Review geschrieben. Dumm, geschmacklos und unlustig.
Voll recht hat. Muss man ja nichts mehr dazu sagen, oder?
Es hat jetzt auch einfach zu deinem Kommentar davor einfach so gut gepasst, dass ich das gleich mal aufgreifen musste.
Ich glaube, das hat er extra gemacht.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe uns auch noch ein Review geschrieben.
Du hast uns auch ein Review geschrieben.
Ja, aber ich habe gesagt, ich kann eigentlich keins schreiben, weil ich mitmache und deswegen ist der Tischumwerf-Smiley, habe ich dann einfach reingemacht. Total gut.
Aber der ist auch super. Ich liebe den.
Aber ihr könnt, wenn ihr bei iTunes da seid, ihr könnt auch mal da auch irgendwie andere Kommentare hinterlassen. Es sei denn, ihr findet uns auch dumm, geschmacklos und unlustig, dann schreibt doch das rein.
Ja, das könnt ihr in deinen Blog schreiben.
Richtig. Da könnt ihr es auch reinschreiben.
Ja, ihr könnt auch beides überall reinschreiben.
Oh ja, meine ist sogar online. Total gut.
Also was ich ja blöd finde, dass iTunes keine Webseite hat.
Doch, haben sie. Ich habe es gerade gepostet.
Download iTunes. Oh, das ist praktisch.
Also kann man es auch lesen. Diese zwei Reviews, die es gibt, kannst du dann anschauen.
Das ist ja praktisch.
Also macht doch mal ein paar iTunes-Reviews und Reviews auf unserer Webseite und sowieso und überhaupt. Aber es gibt auch ein paar Kommentare, jetzt müsste ich mal wieder die Webseite aufrufen hier, von oder zur letzten Sendung. Mhm. Die fand ich noch erwähnenswert. Einer hat auch mit iTunes zu tun.
Wir haben total intelligente Leute irgendwie, die Sachen schreiben.
Das ist echt vor allem dieser Christoph. Der endlich mal uns erklärt hat, wie das überhaupt mit diesen Prozessoren und Lichtgeschwindigkeit und Design und Gattern und Spannung und überhaupt ist. Also sehr interessanter Kommentar, könnt ihr euch mal durchlesen. Mhm. Ist sich auch sicher, dass es irgendwann 10 Gigahertz-Chips geben wird.
Finde ich gut.
Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber gut. Jedenfalls.
Wenn das jemand im Internet sagt, dann muss
es. Und er weiß es, weil er es hier so zitiert, also er, und irgendwie hat Papers, Uni Trier, coole Sau.
My God. Genau, also der kennt sich damit extrem gut aus. So, das heißt, es muss also richtig sein. Könnt ihr euch mal durchlesen. Dann, apropos iTunes, irgendjemand wollte uns irgendwie runterladen über iTunes und hat dabei gemerkt, dass wir irgendwie kein Download Resume unterstützen. Jetzt ist die Frage, warum?
Das ist, glaube ich, Flydey schuld.
Wahrscheinlich ist Flydey an allem.
Schuld, ja. Und Flydey ist halt nicht da. Also können wir ihn gut dafür zunichte machen. Mhm. So oder so. Aber ich frage mich trotzdem, warum. Also ich meine, schickt der nicht einfach irgendwie
Range Requests,
ja. Also ja. Wo ist denn das Problem? Das sind halt diese 206-Codes, die müsste doch eigentlich.
Sollte schon.
Also es gibt irgendwie welche Podcasts, wo es geht und andere nicht. Jetzt ist die, was machen die unterschiedlich? Also ich meine, wir haben nur einen Standard Nginx aufgesetzt, da ist ja nichts groß. Hm? Ich weiß nicht, was man da jetzt einschalten könnte, sollte, müsste, damit es geht. Damit iTunes auch diesen Resume unterstützt. Also ich meine, ich würde sagen, das ist iTunes Schuld, weil Firefox kann es.
Macht Sinn.
Und andere Clients können das sicher auch, weil die müssen ja einfach nur sagen, hey, gib mir mal aus der Datei ab, bald sowieso. Das müsste ja eigentlich gehen. Aber ich weiß es nicht. Falls jemand eine Ahnung hat, warum wir mit unserem Nginx irgendwie für iTunes keine Download-Resume-Dinger zur Verfügung stellen können, was man da einstellen kann, kann er uns ja auch mal
könnte das in iTunes Review reinschreiben.
Könnte das. Richtig, wir machen das einfach als Message vorne sofort, wenn ihr was zu sagen habt oder wir was zu sagen haben. Ihr habt nur ein Review frei, also überlegt euch gut, was ihr sagt.
Aber den kann man immer wieder ändern, oder?
Richtig.
Stimmt, da kann man so einen Message-Channel drüber bauen.
Hattest du nicht mal irgendwie über TCP über Wikipedia-User-Pages oder so?
Ja, Proxypedia.
Proxypedia, das kannst du sicher auch über iTunes machen.
Ja.
Proxytunes.
Stimmt.
Wenn das Einzige ist, was du frei hast, dann ist es halt einfach dein Channel.
Ich glaub, du bist eine ziemlich arme Sau, wenn deine einzige Internet-Connection iTunes-User-Rezensionen sind.
Aber du hast
Hate. Wichtig ist, dass du auch deine eigene Rezension bearbeiten kannst, weil ansonsten kannst du bloß einseitige Channel.
Ja, Unicast ist total gut. Einfach raus mit dem Zeug, da könnten wir drüber streamen.
Ja.
Wow. Total gut.
Da können wir Opus drüber streamen.
Ja, es braucht ja 12 Zeichen maximal für die gesamte Folge.
Klar, weil das ist so hardcore und das hört sich so gut an.
Die haben uns direkt als Dictionary eingebaut.
Ja, wir sollten wirklich machen, dass wir in die Kommentare immer so Byte-Folgen machen, die dann insgesamt einen Song ergeben oder einen Teil unseres Podcasts. Die muss ich dann jeder User zusammen kopieren und ja, nein.
Das hört sich ganz schön anstrengend an.
Das hört sich ganz schön anstrengend
an. Also ich würde uns nicht hören, muss ich sagen.
Dann nicht mehr, okay. Ihr könnt übrigens auch mitmachen, so ein bisschen bei der Sendung, weil das in letzter Zeit nicht mehr ganz so viele gemacht haben. Sage ich das vielleicht nochmal. Wir haben einen GitHub-Account und wenn ihr einen Fehler findet in unseren Shownotes, dann könnt ihr einen Pull-Request stellen, könnt es also fixen, könnt uns einen Pull-Request stellen und wenn es in Ordnung geht, bauen wir das auch gleich
oder
ein.
Oder iTunes-Review machen wir auch.
Einfach das Patch-File in iTunes als Review rein.
Rezension. Weiß ich nicht, das könnte sein, dass wir das.
Ich glaube, die müssen die manuell freischalten, aber ich bin mir echt nicht sicher.
Aber das wird besser.
Genau. Was wir gerade noch machen, ein bisschen, also Plydi codiert gerade auch irgendwie an einem eigenen Projekt rum, das ist irgendwie von der Uni aus so ein Podcasting-CMS in gut. Aber es gibt ja auch noch dieses Serious-Ding, was ich irgendwie mal an eines Wochenendes mal angefangen habe, aber nie so fertig gekriegt.
Ja.
Im Grunde ist es eigentlich fertig. Das Einzige, was fehlt, ist noch der Atom-Feed. Also ja. Der macht alles irgendwie, der importiert die Markdowns, der macht irgendwie Flatter rein und Discuss-Kommentare, übernimmt er die alten, wenn man will, das ist alles kein Thema. Nur das Builder-File von Atom, haben wir jetzt mal in die Shownotes geklatscht, da müsste man noch irgendwie so iTunes-Metadaten-Foo reinpacken. Zum Beispiel Flutter wäre so eine Geschichte.
Ja, Flutter brauchen wir, sonst geht auf BitLove zum Beispiel die Flutter-Buttons nicht mehr.
Und an anderer Stelle auch. Das wäre ja blöd.
Und andere Clients, die auch sich darauf verlassen und wollen, dass das da drin ist, damit sie uns flattern können. Apropos BitLove, jemand hat auch in die Kommentare geschrieben, er hätte gerne einen Opus. BitLove-Feed haben wir natürlich gleich gemacht.
Total.
Also hat er irgendwo direkt nachgeholt.
Ja,
richtig. Genau.
So praktisch.
Jedes Mal, wenn ich BitLove höre, muss ich an Tender Love Making denken. Der ist so ein Typ, der heißt Aaron Tender Love Patterson und sein Blog heißt Tender Love Making und dann als Unterschrift The Act of Making Love Tenderly. Das ist einfach ein sehr sexy Blog.
Sehr schön.
Über Technologiethemen, aber.
Sexy aber es wäre sehr sexy, wenn er nicht über Technik reden würde.
Ich verlinke das mal.
Find ich
grundlos.
Schön. Ja, nee, passt, glaube ich.
Kommen wir zu den Kategorien der Woche. Wir konnten uns diese Woche nicht ganz einigen.
Deswegen haben wir auch mehr.
Deswegen wäre es immer mehr, genau. LOL der Woche ist die erste Kategorie. Und zwar Microsoft warnt vor WebKit-Monopol.
Ja.
Das fand ich so gut.
Weil die sich nicht an die Standards halten.
Ja, Gott, wer macht denn
alles
sowas?
Neu. Das ist so schwierig.
Und wenn sich jemand damit auskennt, was passiert, wenn man sich nicht an die Standards hält und Monopol ist, dann ist es ja wohl Microsoft.
Ja, richtig. Ja. Und deswegen wollen die direkt dagegen vorgehen, damit sowas gar nicht erst passieren kann. Ja, dass man nicht immer automatisch einen Firefox installiert bekommt oder sowas, weißt du?
Genau.
Stell dir das mal vor, was da passieren würde. Alles.
Ja gut, WebKit ist ja...
Ach so, ja.
Nee, also
das andere Zeug halt. Das
alles
ist nicht,
außer...
Das ist nicht Firefox und
Internet Explorer
Chrome.
Und Opera. Aber alles andere. So
ja, also
Safari und Chrome und...
Safari und Chrome.
Safari und Chrome auf dem
Und Safari und Chrome.
Im Grunde Safari und Chrome.
Ja, es gibt, ich glaube, von Nokia hat da auch mal so ein Nokia.
Oh ja.
Wer sich noch an Nokia erinnert, die haben tatsächlich auch mal so ein WebKit.
Hatten die auch eigene CSS-Prefixe? Ist ja das Wichtige.
Bestimmt.
Wer hat denn heutzutage keine eigenen CSS-Prefixe?
Ja, zum Beispiel der Microsoft Internet Explorer, oder?
Ne, doch, die haben MS-Prefixe.
Aber die haben bessere. Also die sagen...
Die haben bessere, deswegen...
Die sind schwierig.
Deswegen musst du die jetzt zweimal machen. Du musst also die WebKit-Prefixe nehmen, die sowieso jeder spricht und das findet Microsoft nicht gut. Deswegen haben sie MS-Prefixe genommen und wollen jetzt, dass jeder die verwendet. Auch die verwendet.
Ja, finde ich gut.
Das macht alles so viel mehr Sinn auf einmal.
Ja.
Weil nur WebKit-Prefixe wäre blöd.
Wobei, wo du gesagt hast, hier... Falls du dich noch an Nokia erinnerst, das neueste Smartphone verkauft sich.
Das ist
komplett ausverkauft, das 920er Lumia.
Die Lumia sind ja auch relativ gute Telefone.
Ja. Also von der Hardware sind die auch gut, aber sie haben halt Windows drauf.
Ja, nicht.
Das ist echt
nicht. Also die gibt es auch als Android, oder? Gibt's die gar nicht.
Nein.
Hätte ich kein iPhone. Dieses Windows Mobile ist schon schnittig. Also da gibt es dann zwar wieder keine Anwendung für, aber.
Nur Apps.
Die haben halt auch Apps total einfach. Viel eingebaut.
Ja. Also dann würde ich da eher ein Firefox OS.
Auf jeden Fall ist 920er irgendwie ist wohl ausverkauft und scheint gar nicht so schlecht zu sein.
Ja, die 10 Stück, die sie in die USA geliefert haben, sind ausverkauft.
Okay. Ich finde, die sehen schick aus. Sie sehen aus wie so ein großer Brick halt.
Ja.
Aber so wie alle, quasi alle coolen
Typen. Verschiedene Definitionen von schick sehen sie schick aus.
Ja.
Ja. Aber ich, dann würde ich eher Firefox OS mir noch angucken als irgendwie Windows Mobile Blagedöns. Da hat der Bleidi auch hier irgendwie reingepostet, dass es jetzt so ein Firefox-Add-on gibt, was irgendwie
das dann kommt bestimmt morgen.
Firefox OS zeigt.
Das ist quasi ein Browser. Das ist ein Firefox-Browser.
Nee, das ist schon mehr, aber irgendwie so langsam ist es halt, sind wir so an der Zeit, wo alle anderen schon so unendlich viel Vorsprung haben bei Apps, die verfügbar sind, dass du mit was Neuem echt wenig reißen kannst. Also, das war ja am Anfang so cool und WebOS war cool und jetzt haben wir irgendwie, wir haben halt Android, wir haben iOS und wir haben, ja gut, noch vielleicht Windows Mobile und alles andere ist halt immer so, ja, ist schon ganz cool, aber da laufen halt alle Apps nicht drauf und dann.
Ja, ich meine, bei
so
Firefox
brauchst du ja nur. Der Kerl, der das erste Fax sich gekauft hat. Das war auch eine blöde Entscheidung, weil da einfach kein anderer war, dem man Fax schicken könnte und er konnte auch keinen empfangen, weil kein anderer da war.
Und jetzt ist die Frage, wurden nicht direkt am Anfang zwei verkauft, also quasi. Als Firma quasi, dass du dir selber Faxe schicken konntest.
Das wäre natürlich die Möglichkeit.
Das ist, denke ich, eher was passiert ist, weil wenn man alleine einen Fax kauft, muss man ganz schön.
Ich meine,
die Frage, wie sie es dann mit den Apps machen.
Das war,
wir haben jetzt schon alle vorprogrammiert, die sie haben können wollten. Ne?
Ja, doch.
Macht Sinn.
Corporate, ich meine, die wollen ja eh ihren eigenen Scheiß und dann lässt man halt neu coden.
Richtig. Einfach alles neu coden, immer.
Ja, ich meine, ersten, wie oft habe ich das schon gesehen? Ganz schön oft.
Die ersten, die E-Mail benutzt haben, hatten auch nicht so viele Leute, mit denen sie hätten sprechen können.
Ja, das waren doch Kellerkinder. Komm.
Jetzt hör mal auf, hier so böse zu sein.
Okay. Die den Fax hatten, die sind heute auch noch Kellerkinder, glaube ich.
Wieder,
ja.
Aber
ja.
Jetzt auch zurecht. Die sitzen dann.
Es gibt tatsächlich Leute, die schicken noch Faxe.
Ich schicke total gern Faxe, bevor ich einen fucking Brief schreibe. Mit hier Marke
andecken. Das geht doch alles E-Mail mittlerweile.
Ja, nicht, wenn du eine Unterschrift drauf haben
richtig,
willst und so.
Ja, richtig, weil Fax macht mehr Sinn.
Ja,
ich
ja.
Hab's halt, ich habe halt Zipgate, dann lade ich die PDF hoch und sag ja, hier hin. Und dann,
Fax mal.
Dann füge genau. Ich meine PNG-Unterschrift ein.
Ich dachte, es ist jetzt mittlerweile egal, ob das per E-Mail ist oder nicht.
Nein. Also ja. Eigentlich wäre es das bestimmt.
Eigentlich ist, aber dafür gibt es ja die E-Mail.
Genau,
was demnächst.
Ja,
könnten wir das nicht auch gleich als Untote der Woche deklarieren?
Was? Die E-Mail?
Die E-Mail, ja, das ist
doch. Wieso Untot? Die sind super tot. Also ich habe lange nichts davon mehr gehört. Ich glaube, es gibt auch gar nicht.
Nee, es gibt.
Noch nicht, oder?
Doch, es gibt es halt seit Cebit.
Seit der
Cebit. Ja, aber du kannst jetzt, also für Privatbenutzer kannst du jetzt irgendwie erst vorregistrieren, glaube ich. Da gibt es irgendwie.
Nee, kannst du schon noch.
T-Mobile 1&1.
Na, alles, was United Internet ist, ne, GMX und Co. Mhm. Wow, jetzt müssen wir alle mal DE-Mail googeln. Die sind doch zu Cebit alle gestartet.
Ja, klar.
50 DE-Mails monatlich inklusive.
Also das ist der komplette Umsatz, was sie mit DE-Mail gerade machen, oder was?
Ja, kostet
irgendwie. Sind Privatkunde jetzt DE-Mailer werden? Oh ja, schnieke.
Anmeldung zur Nutzung. Gibt sogar ein richtiges Gesetz
dazu. Ich hab mir überlegt, ob ich da irgendwie mir meinen Namen sichern soll oder so, dann hatte ich echt, das ist ja so krepelhaft. Erstmal benutzt es echt keiner, also ich habe es zumindest nirgends gesehen.
Ja, das ist wie Fax quasi, so der erste Fax-Mensch.
Und du kannst es dann auch nicht irgendwie mit Clients abrufen, weil das muss ja irgendwie High Security im Browser sein, soweit ich das in Erinnerung habe. Also du kriegst dann, wenn du Glück hast, kriegst du eine E-Mail-Notification, wenn du eine E-Mail kriegst, wo dann drin steht, schauen Sie doch mal eine E-Mail-Konto, Sie haben eine E-Mail.
Ja, ist doch praktisch.
Ja, und vor allem gilt es dann als offiziell zugeschickt. Das heißt, also wenn du wirklich so ein Konto hast und dir schickt einer einen Gerichtsgedönsschreiben darüber, dann sobald das in deinem Postfach liest und du holst es nicht ab, hast du nämlich Pech gehabt.
Deswegen lieber keine DE-Mail holen.
Genau, einfach keine holen.
Lieber per Post.
Richtig, auch am besten keinen Briefkasten, dann kann ich nämlich so einen Scheiß keiner mehr zustellen.
Ja, genau.
Dann, aha, versuch's doch. Ich habe den Briefkasten zugeklebt. Das wäre auch schön mit PU-Schaum einfach ausfüllen. Macht da so einen Briefkasten auf und auf einmal kann der Brief nicht reinstecken.
Ich weiß schon, was die Postboten dann machen. Nehmen diesen Brief, drücken ihn dagegen, lassen fallen. Und zugestellt. Dann geht zugestellt genug. Oder drücken das irgendwie in diesen Schaum mit rein einfach. Ja. Mit so einem Messer machen die so eine kleine Kerbe rein und stecken
den. Oder du schreibst einfach nicht deinen Namen auf den Briefkasten. Auch eine Möglichkeit.
Also ich habe ja mittlerweile so einen richtigen langen Text auf dem Briefkasten zu kleben. Bitte werfen Sie nicht ein
Folgendes.
Keine Werbung.
Ja, dein Problem ist,
kein Spam, keine Zeitung, kein dies und das.
Du hast
einen
Fehler gemacht. Du hättest Whitelisting machen sollen, weil Blacklisting funktioniert nicht. Die finden irgendwas immer, was sie da reinstopfen, was du nicht
hast. Nur Sachen, wo mein fucking Name draufsteht.
Ja, genau.
Wenn da Mark draufsteht, dann kannst du es dir total reinwerfen. Wenn nicht, dann lass es.
Dann nehmen sie einen Stift
an und alle Bewohner. Drauf. Nein.
Nein, keiner Mark, nimmt seinen Stift.
Ja.
Deswegen. Ja, es funktioniert trotzdem.
Jedenfalls nicht. Whitelisting ist der
wichtige Ansatz. Was auch nicht funktioniert, Dezember.
Ja, in Android.
In 4.2, aber nur in der Kontakte-App.
In der Kontakte-App. Aber das braucht man ja auch nicht. Ich meine, das
war lustig, aber jetzt weniger schlimm eigentlich.
Ne, deswegen LOL der Woche. Wir sind in der Kategorie LOL der Woche.
Wer hat noch Android 4.2? Keiner außer die Nexus-Teile. Von daher hat ja quasi niemand.
Ich glaube, nee,
es wird sich langsam ausgerollt.
Ja, es wird langsam ausgerollt, aber dann wird es mit dem Patch ausgerollt.
Ist jeweils trotzdem lustig. Also ich meine, das ist doch ein Big Fail.
Ja. Auch mal so. Bei der Android Police gab es dann auch, hier gibt es
tausend noch Sachen, andere, die kaputt sind.
Ja, Auto Brightness irgendwie auf Nexus 7, Bluetooth ist kaputt, Random Reboots. Battery Drain, wobei das nie glauben kannst, Extreme Battery Drain.
Also ich hab ja auch ein Nexus 7 und alles, was mir aufgefallen ist, ist...
Was, du hast schon eins?
Nexus 7 halt.
7, das Tablet, nicht das die.
Achso.
Und alles, was mir aufgefallen ist von diesen ganzen Punkten, ist tatsächlich nix. Also ich habe es nicht gemerkt, dass irgendwas kaputt ist.
Nicht mal der Dezember.
Ist der noch nicht mal das, weil ich diese Kontakte-App halt nicht so verwende. Oder einfach nicht verwende. Und,
das ist schon traurig.
Also was ganz cool war, da hat einer irgendwie bei seinem Google Plus Dingsy geschrieben, dass er jetzt ein Patch schicken wollte, weil das ja Open und Android und so, Open Community kam. Hat er aber gesehen, dass diese Kontakte-App nicht also du kannst das patchen, aber das ist dann in der Kontakte-App und die ist nicht Teil von dem Open Android-Kram. Das heißt, du kannst ja keine Change-Requests quasi hinschicken und Patches.
Richtig.
Und das Besondere ist, dass sie den Picker für Zeiten, so Date-Picker, der ist in der Kontakte-App ein anderer als in dem Original Android.
Macht viel Sinn eigentlich.
Das macht maximal viel Sinn.
Ja.
Ein bisschen komisch, aber ja. Nee, ist mir nicht aufgefallen.
Die zweite Kategorie der Woche ist der Töter der Woche.
Ja, nicht der Tote oder der Untote, sondern der Töter. Der Töter. Richtig.
Weil Marc hat gemeint, wir haben zu wenig drüber geredet.
Es ist einfach so witzig. Ich war ja nicht da, deswegen weiß ich wahrscheinlich gar nicht, über was sie geredet hat.
Ja, komm, da reden wir drüber.
John McAfee, der Gerüchten zufolge Leute umbringt, aber es ist nicht bewiesen, also ist er noch unschuldig. Ja,
nee, deswegen versteckt er sich auch.
Und deswegen versteckt er sich vor der Polizei.
Ja, und es
in
ist
seinem
so,
Garten und vergräbt sich.
Ja, er hat da so einen Blog mit irgendwie so fragwürdigen Dingen. Er hat jetzt noch irgendwie, Gott, schreibt der viel, irgendwelche asiatischen, spärlich bekleideten Frauen und Love and Deception und Watchfulness, so ganz komische Titel. Punishment of the Innocent. Alter, hat er viel geschrieben. Ja, auf jeden Fall, es war eigentlich total lustig, weil er irgendwie in einem dieser Posts so ein bisschen drüber geredet hat, was er denn jetzt gerade macht. Und er hat schon so ein, zwei Schrauben locker. Er hat dann gemeint, ja, irgendwie bleibt er noch in der Nähe von seinem Haus und er malt sich dann immer so leicht bräunlich an, dass er aussieht wie jemand von Belize und trägt so Schmuddelklamotten und kauft sich dann Wurst vom Großhändler und macht einen Wurststand vor seinem eigenen Haus auf. Und irgendwie wird dann von der Polizei weggescheucht und er ist einfach so granatenlos verrückt. Das ist total gut.
John McAfee's Last Stand gibt es jetzt Wired gibt es jetzt ein 13-seitiges Special zu John McAfee. Ich werde das mal verlinken hier.
Der wollte einfach auch nur berühmt werden, oder?
Ja, hier, ich lese mal 15 Zeilen grob vor. Es ist einfach so gut. After 2 days we returned to the house in disguise and I began my watch. The first day I colored my full beard and my hair light gray, almost white. I darkened the skin of my face, neck and hands carefully with shoe polish and put on an LA Saints baseball cap with the brim facing backwards and tufts of the front of my hair sticking out unkempt through the band. I stuffed my cheeks with chewed bubble gum stuck to the outside of my upper and lower molars, making my face much fatter. I darkened and browned my front teeth. I stuffed a shaved down tampon deep into my right nostril and dyed the tip dark brown, giving my nose an awkward, lopsided, disgusting appearance. Du musst dir aber vorstellen, du bist wegen Mord irgendwie gesucht von irgendeiner halbwegs korrupten Regierung. Es kann ja gut sein, dass das alles irgendwie das Team was wollen. Und was er dann macht, ist, er malt seine Zähne mit Schuhcreme schwarz an und schiebt sich einen Tampon in die Nase, um dann vor seinem Haus rumzusitzen. Er ist so gut. Er ist einfach so gut.
Der ist einfach krank, der ist psychisch gestört.
The government wants to kill me is ein
Aber er hat aber ein sehr schönes Blog, so vom Aussehen her. Muss man ihm lassen.
Es ist echt erstaunlich, wie viel Bilder es auch von ihm
The gibt. Hinterland.
The Hinterland, ja. Hinterland.
The Hinterländer, oder?
Sogar. Ja, das ist ja. Also er ist so, das, wir haben es schon gemeint, irgendwie, dass das illegitime Liebeskind von Kim.com und Reiser.fs. Entweder er trollt Leute einfach hart oder er bringt wirklich Leute um.
Man kann es aber nicht gut auseinanderhalten, in welcher Rolle er jetzt quasi gerade ist.
Er tanzt auf der Linie zwischen Normalität und Wahnsinn und springt immer wieder nach rechts. Nee,
verschiedenen
und links.
Arten von Wahnsinn.
Ja, genau. Er springt auf den Grenzen zwischen den Wahnsinnen.
Tja, die Wahnsinne.
Die Wahnsinnen.
Wahnsinnen sehr oder gut. Wahnsinne?
Ich glaube, es gibt nur einen. Aber ja, auf jeden Fall eigentlich total lustig, der Töter der Woche.
Oder auch nicht.
Er ist unschuldig, bis
unschuldiger
seine Schuld
und Töter
ist.
Der Woche.
Richtig.
Vielleicht getötet, unschuldiger Töter der Woche.
Ja, unschuldiger Töter der Woche.
Aber wer wirklich tot ist, ist der Erfinder der Bayer-Filter.
Jetzt Ingo, erklär, was sind Bayer-Filter?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ich habe bloß gelesen, dass man die braucht für digitale Fotografie.
Ja, genau. Also wer heute eine Kamera hat, kommt ohne diesen Filter nicht aus. Der ist für so ein, also der macht so ein Schachbrettmuster irgendwie hinten drauf und dann gibt's die Grundflächen rot, grün, blau, grün mehr, ja, weil irgendwie das Auge, wir haben immer noch nicht rausgefunden, was jetzt Stäbchen oder Zäpfchen. Wer war für hell dunkel und wer war für bunt sehen? Na jedenfalls, das menschliche Auge kann im Grün einfach mehr Farben unterscheiden, deswegen mehr Grün und jedenfalls, der hat die Technologie dahinter erfunden, ohne die wäre digitale Fotografie heute so nicht möglich, wie sie ist.
Ja, oder erst später halt entwickelt worden. Weil ja. Man darf nie davon ausgehen, dass es, wenn es keiner erfunden hätte, es nicht später erfunden wäre.
Aber er hat das Patent im Namen von Kodak darauf gemacht und das heißt Color Imaging Array, was besser klingt als Bayer-Sensor.
Genau. Aber er heißt halt Bayer, deswegen ist es so.
Traurig. Ja.
Kann nicht alles haben.
Jedenfalls, der Typ ist jetzt tot. Also ich meine, 83 Jahre, da kann man schon mal abnippeln.
Ja.
Also ist natürlich wir traurig. Wir zahlen
unseren letzten Respekt.
Genau, hat eine Menge geleistet, der Typ. Und ist jetzt über den Jordan ein Beileid.
So. Richtig. Der auch noch tot ist, ist Sandy. Also nicht der Supersturm, sondern eine Insel. Sandy Island.
Das habe ich auch gelesen.
Die haben alle irgendwie, die war halt überall einfach drin. So in Google Earth war so ein Bild von Sandy Island, so in der Kartensicht und sowas in der Art.
Ja. Warum war die da?
Hat halt schon mal jemand gesagt, hier, eine Insel. Und alle so, ja, ist total gut von dir. Und das ist zwischen Australien und Neukaledonien irgendwie im Südpazifik. Und stellt sich raus, es ist keine Insel.
Das ist einfach
was nicht. Ist es denn sonst?
Das ist jetzt
ein Riff. Nicht da.
Nee, ist ein Riff jetzt.
Ja, also es ist.
Vielleicht war es ja mal sogar eine Insel. Das ist ja das Interessante. Es könnte ja sein, dass es einfach überflutet ist und dann quasi wie.
Vielleicht war da mal eine Insel vor 100 Jahren und jetzt ist es halt keine mehr.
Das ist quasi
mehr.
Der Pluto der Inseln. Ist jetzt halt kein Planet mehr und auch keine Insel.
Genau, es ist halt keine Insel. Ist ja klar.
Also ich meine, es geht noch einige Inseln, auch die .tv haben, die gehen auch unter. Die Tuvalu. Genau, die gehen auch demnächst unter.
Wie gut ist unsere Chance, dass wir syltlos werden?
Ja, mit der aktuellen Erderwärmung ist relativ gut eigentlich.
Also wie heißen diese komischen Bären, die es da gibt? Sandorn? Sandorn?
Was? Sandorn?
Ich glaube
Sandorn. Ah ja, Sandorn, aber das ist auch echt nicht so lecker, muss ich sagen.
Richtig, deswegen.
Sandorn, Schnaps und so gibt's.
Können wir einfach mal alles. Bam, weg.
Das sieht so ein bisschen aus wie Vogelbeere. Man will es nicht wirklich essen, aber es geht wohl.
Wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann sind die Niederlande und Teile von Niedersachsen aber auch weg, ne?
Ja.
Sylt ist mir wichtig.
Dass die weg sind.
Helgoland.
Ich mag das Konzept einfach nicht. Ich mag
das Konzept nicht. Nee. Aber da kann man mit dem Zug hinfahren.
Aber es kommen ja auch neue Inseln, wenn Sachen überfluten werden.
Ja, oder Vulkane. Ja. So diese Mantelplume-Hotspot-Nupsis.
Ja, das kann sein.
Total gut.
Aber neue Inseln werden auf jeden Fall auch entstehen. Weil nur weil es überflutet, das heißt ja nicht, dass da neue Inseln nicht irgendwo entstehen können, oder?
Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch erleben, dass da neue Inseln irgendwo entstehen.
Das wäre auch ziemlich cool. Also neue Inseln
fragen wir einfach die Saudis, die schütten uns gerne auf.
die haben doch so eine Palme irgendwo da aufgeschüttet, ja, bei Bahrain oder so.
Also da hier neben dem Malarat-Fuzzi, diesem riesen Superhotel.
Ja.
Da haben sie einfach, mach mal eine Palme, mach mal neue Inseln.
Sealand.
Ist aber auch größtenteils die ganzen, ist mal 150% von Holland, glaube ich, und auch von Boston sind große Teile irgendwie, läufst du rum und dann steht so ein kleines Schild, so ja, war mal mehr, wir haben es irgendwie aufgeschüttet. Und so, macht total viel Sinn, ich werde sicher nie überflutet.
Na, sinkt nicht auch demnächst hier, wie heißt diese Stadt mit den vielen
Venedig?
Ja, genau, Venedig.
Das wäre auch.
Die geht doch auch demnächst unter.
Ah. Venedig geht unter? Aber die waren doch letztens erst wieder untergegangen, oder? Also da
die tauchen die auf wie Atlantis oder so? Atlantis könnte ja auftauchen vielleicht.
Also die standen irgendwie einen
Können wir tauschen einen Meter? Vielleicht? Venedig und Sylt gegen Atlantis.
Also die standen irgendwie einen Meter unter Wasser, von daher.
Stehen ja theoretisch immer einen Meter unter Wasser.
Ja, aber ich meine,
auf,
mehr. Also mehr, richtig so, Wasser. Dass es auch noch auf den, quasi auf dem Platz, auf diesem großen Vogelplatz halt auch
Wasser. Ach so, ja, diesen Markusplatz.
Ja. Ja, Tauben sind eh Ratten der Lüfte.
Oh, aber das Schlimme ist, die überleben.
Der ist total scheiße, der Platz. So viele.
Wir können es versuchen ja mal. Aber mal was zu was Positivem. Untoten der Woche. Lonesome George. Ingo. Du hast was gefunden.
Ingo, du hast was im Internet gefunden.
Ich habe was im Internet gefunden. Der ist vielleicht doch nicht so alleine gewesen.
Ja.
Weil ich habe nicht ganz verstanden, ob sie jetzt nur irgendwas züchten wollen oder ob sie, jedenfalls haben sie irgendwelche Gene von ihm in irgendwelchen anderen Schildkröten.
Vielleicht hätten sie einfach die Gene von ihm.
Also Lonesome George war ein alter schwere Nöter. Wahrscheinlich.
Genau.
Ich finde eigentlich das Schönste in der ganzen Story ist die URL tagesschau.de/ausland/lonesomegeorge100.html.
Die Lonesome George 100.
Lonesome George für 100.
Macht einfach sehr viel Sinn.
Ich hätte gerne Lonesome George für 100.
Falls ihr nicht wisst, wer Lonesome George ist, wir hatten nochmal eine
Untoten. Irgendwann war der Mann, der war tot.
Der war tot.
Tote der Woche.
Der ist tot. Genau. Der Lonesome George ist tot gewesen. Und jetzt ist er untoter, weil seine Gene irgendwo entdeckt worden sind. Und alle freuen sich irgendwie, drei Männchen, fünf Jungtiere, Galapagos-Inseln. Lest es euch durch. Der ist jedenfalls untot.
Macht super viel Sinn.
Ja. Dann kommen wir zu den News. Da war
noch. Wir haben
noch
zwei.
Scheiße.
Jetzt
schade. Ja, jetzt kommt ja. Also, ihr erinnert euch ja an Moblin und
Titzen und Migo.
Ja, genau.
Und wir müssen der Reihe nachgehen. Genau. Jemand
hat es getweetet, ne?
Nur für uns.
Da war doch, erst hatten wir Moblin und wie hieß das andere?
Maemo,
genau. Die sind zu Migo. Von Migo gibt es einen Ableger, der heißt Meer. Und darauf baut jetzt
Migo Jolla. Und Limo sind auch zu Titzen geworden.
Ja, das, aber da, in dem Strang sind wir ja gerade nicht.
Ach so.
Aber die sind zu Titzen geworden, genau. Und Titzen plus Bada ist jetzt irgendwie auch nochmal gewurschtelt. Die benutzen ja irgendwie hier Teile von Enlightenment. Die benutzen hier aber jetzt wieder Cute. Also die Jolla-Leute, die jetzt irgendwie Sailfish UI machen, die irgendwie Closed Source ist.
Der Nopileos hat es uns getweetet. Also Moblin und Maemo sind Migo, Migo und Limo sind Titzen, Titzen und Bada.
Punkt.
Gibt's Punkt, ja. Migo wird dann zu Meer, Titzen und Meer wird zu Jolla und Jolla macht Sailfish.
Ja.
Das ist einfach eine Erfolgsstory sondergleichen.
Hat schon einer mal so ein Telefon davon in der Hand gehabt, von einem von denen?
Wie die sich einfach alle gegenseitig
Ich hatte ein Migo-Telefon, ich hatte einen Moblin-Laptop, hatte ein Migo-Telefon.
Also Sailfish OS sieht genauso aus wie Windows 8, würde ich sagen. Also ich habe
nur nicht Windows 8.
Es sind also so teilmäßig oft. Also nicht 100% Windows 8, ist so eine schlechte Mischung aus Android und Windows 8, fand ich. Zumindest im Vorschau-Trailer, den sie da gezeigt haben.
Es unterstützt echtes Multitasking.
Ist ja total gut.
Wow. Also ich fand ja immer noch gut, dass Migo einfach richtig so drunter mit, obwohl Maemo war das mit Debian. Ich glaube, bei Migo war es RPM. Aber du konntest halt einfach so Sachen einfach nachinstallieren und so.
Klar, wenn du Repositories hast. Und wenn die Repository dann scheiße haben.
Wenn die jemand Open Office cross-kompiliert auf sein Handy, dann.
Da war einiges an Software.
Also entweder du hast einfach eine riesige Leiste, wo du irgendwie eine Datei drücken kannst.
Läuft es unter Körperverletzung, wenn du Open Office auf Handys cross-kompilierst?
Es gab eine LibreOffice-Version für Maemo/Migo.
Gab es. Und für Moblin?
Das ist eigentlich egal.
Ich glaube, das ganze Zeug gibt's alles vom Open Apache Graveyard.
Richtig, da machst du erstmal Lampstack drauf und dann lässt du noch LibreOffice laufen.
Im Webinterface.
Ja. Also das UI sieht echt nicht schlecht aus. Das ist eine ganz nette Idee. Die haben so von rechts außen rein mit dem Finger ziehen, lässt deine Vordergrundanwendung so durchsichtig werden, dass du einen Desktop siehst. Wenn du es zurückmachst, dann wird sie wieder mehr sichtbar.
Ja, das ist quasi jetzt wie bei den Android-Teilen auch, wenn du so zur Seite gehst. Das ist jedenfalls bei mir so, dass die so komisch durchsichtig
Ach so, richtig. Wird. Ja, die haben es in...
So ihn sieht
irgendwie. Nicht Ice Cream Sandwich, was auch immer das Neueste ist. Ja, auf jeden Fall, es sieht schon ganz lustig aus, aber geht halt wahr.
Es ist halt so PowerPoint-Aware schon wieder, oder?
Ja. Doch, okay. Richtig. Also sie haben okay. Es auch so live gezeigt. Also ja, es gibt okay. auf YouTube so Videos, wo das Ding echt läuft. Bisschen ruckelig, aber es ja, geht schon.
Okay, also jemand hat gerade die Wikipedia verlinkt hier, Timeline, GNU Linux Timeline Distribution Gedöns. Ich weiß aber nicht, wo da der Mobile-Teil anfängt, aber auf jeden Fall kann man sich da mal die ganzen, es gibt einfach so viele Linux.
Du kannst auch in dem SVG suchen, oder? Wenn es ein SVG ist. Ist ein SVG, such mal nach Moblin oder
Maimo.
Hört uns suchen.
Da haben Migo, Maimo, OS 2005. Und genau, aber da gab es auch 8 und so. Da gab es noch mehr. OS 2008 gab es auch.
Die immer nur ganz kurz existieren, wie Tinfoil Hat. Das ist toll.
Aber
taucht von irgendwoher auf, geht wieder weg. Einfach so.
Aber hier fehlt auf jeden Fall was, weil nach Migo Hamatan ging es doch irgendwie weiter jetzt. Limo, Lix.
Wahrscheinlich kann Mindmapping-Software nicht mehr Nodes darstellen.
Ja, vielleicht ist da nur das GNU-Zeug und nicht die anderen krebligen Proprietary-Systeme dabei.
Na, die Kombination Migo nach Titzen ist auch Open Source.
Geht es auch alles upstream?
Aber hier
geht bestimmt alles
also upstream. Das Komische ist,
welche upstream? Es sind 12 upstreams. Das ist wie der Nil-Delta, nur rückwärts.
Nee, das Komische ist an diesem Graphen, dass der keine Merges zeigt. Also wir haben jetzt hier diese ganzen Merges so Limo und so. Das andere Zeug und das kann man da nicht darstellen.
Als der Graph erstellt wurde, hat einfach keiner damit gerechnet, dass es noch so wild wird später. Das ist so eine promiskuitive Distributionslandschaft heutzutage.
Da hat ja jeder mit jedem. Ich habe da auch schon mal
einfach ein riesiger Merch-Tree ist es.
Grafen gesehen,
und keiner will's.
Wo es dann wieder zusammengeht.
Also ja, das ist aber
bei dem jetzt
also
hier nicht.
Wir sollten Pull-Request schicken, weil das ist falsch.
Wir reden ja aber total über Bilder gerade, ist ja nicht ganz schlecht.
Ja, ihr könnt ihn ja nachgucken.
Wer ist denn der alte Computer? Makefood, hast du da.
Naja, der alte Computer, den sie wiederbelebt haben.
Aber jetzt lass doch mal kurz noch bei diesem Selfish bleiben, weil ich habe gehört, die UI ist irgendwie closed source.
Tja.
Ja.
Sagt.
Das ist irgendwie etwas merkwürdig, weil das ganze OS ist ja Open Source und jetzt kommen die Freaks und meinen ja, irgendwie.
So wie beim macOS. Hat ja schon Tradition.
Ja, aber ich meine, wenn ich denn schon doch ein neues Betriebssystem für mobile Telefone bauen will und irgendwie einen, wie sagt man in Neudeutsch so schön, Unique Selling Point haben möchte. Ja. Dann sollte das ganze Ding noch Open Source sein. Also ich meine, wo ist dann der Unterschied zwischen Android und iOS?
Hier,
natürlich ist es ein
Selling Point. Also der Selling Point ist, dass du dieses so anfassen kannst von der Seite und dann wird das so transparent.
Das ist doch Faxen, das benutzt doch deswegen kein Mensch.
Kacheln. Das ist wie Windows Mobile, nur vielleicht
nicht
billiger.
Windows Mobile vielleicht.
Also ich meine...
Vielleicht läuft es auf meinem super alten Krippelphone, auf meinem Feature-Phone.
Also, nee. Aber dieses Migo, also dem kann man ja hinterher trauern, also gerade weil Nokia ja irgendwie blöde ist und das OS echt gut war. Und jetzt haben die Leute sich ja, weil sie darüber gejault haben, dass irgendwie Nokia sagt, leckt uns alle am Arsch und die Leute rausgeschmissen hat, neues Firma gegründet und die macht jetzt Closed-Source-Software?
Ja.
Was soll denn der Schnee?
Macht doch total Sinn.
Nee, macht überhaupt keinen Sinn. Oh. Wenn ich diese User, die früher Migo und Co. benutzt haben,
Vielleicht haben sie es nur aus Versehen gemacht oder so. Das kann ja auch sein.
Vielleicht hat sich keiner so dafür interessiert. Und das gibt's wahrscheinlich immer in den Source, aber keiner hat gesucht.
Ja.
Und ja, also es soll wohl auch schon bei Ericsson irgendwie, sollen sie da wohl schon angebandelt haben und irgendwie.
Ja, und aus China sollen auch irgendwelche Geräte kommen und so. Aber ich, also deswegen Toter oder Untote der Woche, je nachdem. Also ich glaube, solange die das nicht Open Source machen, hat das überhaupt
ja, also sie selber
keine...
Im Wiki sagen sie, ja, hier, bald kommt ein SDK und wenn ihr irgendwie Source wollt, schaut einfach mal beim Meer. Also das MER-Dingens.
Ja, Meer, die nehmen doch nur von Meer und haben eine neue UI gebaut. Wenn sie die UI nicht freigeben, dann ist es halt nicht Open Source.
Ja, aber das ist denen ja egal. Die reden einfach nicht drüber und sagen, schau mal beim Meer.
Ja, also finde ich nicht gut. Wenn, dann sollten sie alles freigeben, weil sonst ist es einfach scheiße.
Ingo ist dagegen.
Gut, genau. Jetzt alter Computer, der wiederbelebt wurde.
Ja.
Nummer 5 lebt!
Weiß nicht, ob das Nummer 5 ist. Jedenfalls ein ganz schön alter
oder
Computer.
Oder E.T. oder? Nee.
Nicht.
Nummer 5 lebt.
E.T. wurde nie wiederbelebt.
Nicht? Nee. Ist E.T. tot?
Ist E.T. tot?
Das Tolle ist ja, dass Nummer 5 lebt, im Original Short Circuit heißt. Echt? Kurzschluss.
Tja. Haben wir wieder was gelernt.
Aber ist hier. Nummer 5 lebt? Ist der nicht gestorben am Ende? Wie war das? Der ist auch schon so lange her,
dieser blöde Roboter, oder?
Da gab es ja mehrere.
Das war total der
traurige Film.
Ja, der war total traurig.
Blöd eigentlich. Also ich fand's, wenn ich es mir jetzt angucke, finde ich es blöd. Und früher fand ich es, glaube ich, besser. Aber nicht mehr jetzt.
86.
Jedenfalls, dieser.
Der Film.
Ist ja fast so alt wie dieser Computer.
Ja, oder fast 90, so alt wie wir. Also ich meine.
86, so alt, wie alt bist du denn bitte?
Ich bin älter als dieser Film. Ja.
Scheiße.
85.
Ja, ja, und er ist hier knapp nur dran. Oh, und du bist auch noch knapp dran, ja, oder?
Ich hab's verpasst.
Du hast es verpasst.
Ist so. Ich konnte ihn bloß noch in der Wiederholung sehen.
Red doch einfach mal über alte Computer, ja. Felix.
Apropos alte Computer, 1950er, der älteste noch laufende Computer in Buckinghamshire. 1950 ist das Ding gelaufen, 1951, und zwar für Berechnung der Atomphysik irgendwas.
Das Physik, das muss man wissen.
Genau, richtig. Physik. Die haben 49 mal angefangen. Zwei Jahre später hat das Ding dann, war das quasi fertig, hat 2,5 Tonnen gewogen oder wiegt immer noch 2,5 Tonnen und konnte irgendwie hart rechnen.
Und heute ist dein, was hast du dir für ein neues Dingsy gekauft, was mit deinem Bluetooth und so redet?
Der Fitbit.
Der Fitbit, der ist garantiert schneller, kann mehr.
Du hast
dir
ein Fitbit gekauft, ja?
Ich hatte schon einen.
Aber er hat sich einen neuen gekauft.
Wieso hast du den neuen gekauft?
Kommt
weil
der
neue besser ist. Und der ist bestimmt heute, hat mehr Rechenleistung als dieser.
Aber er ist nicht schwerer.
Der Trick ist ja, dass der Computer.
Nee, das ist quasi wie so Kartenspiele, weißt du, so Quartett. Ja, mein Computer wiegt 2,5 Tonnen, damit habe ich gewonnen.
Richtig. Nee, aber Königin Elisabeth, die zweite, ich glaube, der Computer hält die an der Macht, glaube ich. Weil die ist auch irgendwie, die ist von 52 ist die an die Regierung gekommen, also an ihre Königs, was auch immer. Und der Computer ja grob auch. Und die sind grob gleich lang am Rotieren schon.
Also ich finde es toll, dass man sowas überhaupt noch zum Laufen bekommt. Das hat benutzt irgendwelche komischen Tubes und Relais, die alle super old sind.
Ja, die also Queen Elisabeth läuft auch noch.
Ja, stimmt.
Die hat jetzt übrigens Diamantenhochzeit. Ah. 65 Jahre ist sie schon mit denselben Typen verheiratet.
Scheiße.
So lange leben manche Leute nicht mal.
Ja.
Krass. Das ist echt eine krasse
Geschichte. Ja, die hat halt einen Computer, der sie im Geheimen mit Energie versorgt.
Sie ist nur ein Abkömmling von Nummer 5.
Also das.
Richtig. Queen Elizabeth lebt.
Also der Computer wurde 1973 gespendet an das Museum of Science in Birmingham. Und dort stand es für 24 Jahre und einfach nichts damit gemacht worden.
Das ist eine traurige Geschichte.
Nein, das Tolle ist ja, dass er jetzt wieder funktioniert. Und das macht es einfach toll.
Haben sie die ganzen Bugs haben sie rausgenommen, ne? Also die Fliegen, die da reingeflogen sind.
Ja, den ganzen Käfer und Kram.
Ja. Richtig. Ist der Open Source? Ist die wichtige Frage.
Also ich glaube, also
kannst einfach draufschauen.
Kannst einfach raufschauen, ja.
Sehr gut, gefällt mir. Ja.
Sehr, also ich finde es toll, alte Computer, die irgendwie noch funktionieren. Ich habe nämlich letztens mal auch so einen alten Computer gesehen, der irgendwie nachgebaut wurde, aber es war auch schon super hardcore. Mit neuen Relais, aber trotzdem war es halt fucking new.
Du kannst ja auch ins IBM-Museum in Böblingen gehen, da laufen auch noch so alte Dinger mit Magnetmaschinen und Gedöns. Ach, so schön. Das sieht auch aus.
Was
und,
ja cool
und so, ist. So, also Festplatten, die so groß sind wie dieser Tisch, den wir hier haben und irgendwie 3 Megabyte oder sowas haben, wo du denkst, what the fuck?
Ja.
Also wenn ihr mal irgendwie alte Technik sehen wollt, geht mal in so ein altes Museum wie hier IBM Museum Böblingen. Genau.
Oder
da muss man sich zwar vorher anmelden, weil das nur irgendwelche alten Veteranen irgendwie.
Ja, Veteranenmuseum.
Ah, ja, das ist ein Veteranenmuseum.
Ja, bei Arkitalusend cool. In Stuttgart gibt es auch so altes Zeug, so altes Telefonzeug, und da gibt es auch so eine alte Dingsanlage, so eine
Vermittlungsanlage.
Ja, genau, so eine Vermittlungsanlage.
Wo du so reinstecken musst.
Ja,
Dame vom Amt.
Nee, nicht Dame vom Amt, sondern so ein riesiges Teil, was wirklich auch alles funktioniert ist. Und zum Schluss ist eigentlich nur eine riesige Matrix, die alles mit allem verbinden kann. Und das Coole ist, es funktioniert. Das heißt, du hast da 2 Telefone und wenn der eine den anderen anruft, dann fängt das Ding an super hart zu rattern und und denkst dir, holy crap, was passiert gerade? Und da gibt es Leute, die wissen wirklich, was da gerade passiert. Also an den komischen Geräuschen, die da passieren. Und das ist ganz schön awesome.
Mhm. Coole Sache.
Die sind aber auch schon kurz vorm Grab.
Das nein? Geht. Also ich meine, man kann ja solche Sachen auch lernen. Ja. Ist nicht so, dass dieses Wissen jetzt verschollen ist. Ne?
Also wie der Konrad Zuse, der seinen Nachbau von seiner Z2-3 irgendwie, die lief ja dann auch mal in so einem Museum noch.
Ja, und, also das
wenn das Ding mal irgendwie gehangen hat, dann haben sie den angerufen, gefragt, hängt gerade hier irgendwie, ja, kloppen sie mal auf an dritter Stelle, sowieso ist wieder der.
Die haben so einen großen Scheinwerfer auf dem Dach, wo sie einfach so ein Z Zuse. Zuse.
Das Coole ist, der Sohn von Konrad Zuse war auch mal bei Arkette und hat seinen Nachbau vorgestellt.
Der war auch bei uns an der Gymnasium, oh war der auch mal.
Oh Gott, mit seinem Computer.
Nee, ohne Computer, ja, das der ist war ja einfach nur so da.
Nee, bei uns war er mit Computer.
Ist ja doof.
Machen wir weiter.
Richtig, FreeBSD Intrusion.
Der kommt rum.
Ah, richtig, da war was.
Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal angesprochen haben oder vergessen haben. Ich glaube, wir haben es vergessen. War das eigentlich ziemlich
war erst am 17. November. Glück
gehabt. Jedenfalls, FreeBSD wurde hart gehackt. Und sie hatten jetzt natürlich Angst, weil sie sind ja als BSD so super, wir müssen total secure und stable bleiben. Und deswegen hatten sie jetzt Angst, dass irgendwie Pakete compromised waren und irgendwie alles Mögliche kaputt gegangen ist. Das Ganze ist passiert, weil wohl SSH Private Keys irgendwo gefunden wurden auf anderen Leuten Computern. Und die hatten dann halt Access auf diesen Boxen und dann
bam,
compromised. Deswegen, wenn ihr SSH Public Keys habt, dann müsst ihr die mit einer Passphrase schützen. Falls Hackers kommen und FreeBSD hacken wollen.
Boah.
Und die haben da auch super viel dazu geschrieben, irgendwie, was Impact ist und was alles passiert sein könnte und was du machen sollst, wenn dein Computer gehackt werden und so. Die haben sich davor die Mühe gegeben.
Das mal alles aufzuschreiben. Aufschreiben ist immer gut.
Das war der böse Hack.
Die bösen.
Es gab auch einen guten Hack. Es gab einen
lustigen Hack.
Was denn?
Und zwar, es gibt ja diese neue Konsole, die Wii U, die quasi eine Wii ist mit irgendwie ein Tablet dazu. Ich habe es noch nie wirklich verstanden, was es soll.
Ja.
Also du hast irgendwie einen Controller, der riesig groß ist, sieht aus wie ein, ich weiß nicht, wie so ein Nintendo DS in auf Huge Mode, ja. Den du aber nur mit der Konsole betreiben kannst quasi. Und das Ding wurde gehackt, also gehackt in Anführungszeichen, weil irgendwie hat einer sich durch diese Menüs geklickt und hat dann aus Versehen das Debug-Menü gefunden.
Whoops.
Whoops. Kann ja mal passieren. Und damit konnte man dann wohl auch Games von der SD-Karte starten und sowas, solche Sachen. Das ist halt schon relativ cool. Ja. Eine coole Geschichte eigentlich, weil das Wii U, die haben sich wohl da auch nicht so die richtig harte Mühe gegeben, jetzt ihr Zeug zu schützen. Da sind jetzt auch ein paar andere Sachen rausgekommen. Wo man so denkt, so, ja, okay, das
und sie haben es aber wohl gefixt innerhalb von 2 Stunden, nachdem er das im Forum geschrieben hatte.
Ach so schön.
Sie haben bloß gefunden, Flop weg,
genau. Ja, also das ist, ich weiß noch nicht, wie die das gerade mit ihren Games signieren und Zeugs machen, weil mit der alten Wii war es halt wirklich so, die führt halt Zeugs aus, was du dir gibst. Bei der PlayStation ist es natürlich ein bisschen anders, aber da haben wir jetzt auch schon drüber geredet, dass die ja den Level 0 Keys geleakt haben, beziehungsweise geleakt sind. Ist jetzt
auch offen.
Und dass es jetzt auch quasi offen ist. Aber ich hätte gedacht, dass sie sich bei der Wii, also bei der neuen Wii, ein bisschen mehr Mühe geben.
Ja, weil du gesehen hast ja, wie es vom GameCube zu Wii, wie die damals die Sicherheit geändert haben. Die haben das fucking selbe Passwort auf dem irgendwie internen JTAG-Debug-Port genommen, nur in Uppercase.
Das ist aber auch hardcore.
Richtig, und es war immer noch für dieselbe Timing-Attacke anfällig. Und ja.
Ja, also die Sache ist halt, dass die wirklich mit ihrem mit ihrer Hardware auch noch Geld verdienen, im Gegensatz zur PlayStation zum Beispiel.
Richtig, und ich glaube auch, die haben nicht so das Krepel-Frickel-Publikum, weil oft, also die Wii, das sind halt auch oft so 10-Jährige oder sowas in der Art, wo du denen halt nicht irgendwie dann den Modchip und den Swap-CD-Trick und sowas in der Art geben willst. Das
oh, der Swap-CD-Trick von der PlayStation, holy shit.
Da war noch was.
Ja, das war so gut. Das Ding fängt an zu spinnen, du musst die CD rausreißen und es wird schwer zu machen. Und dann, hat funktioniert. Ja.
Mal, was das gesehen auf so viele Arten.
Das war super cool, muss ich sagen.
Auf jeden Fall, Konsolenhacken ist nach wie vor Volkssporten, alle haben Spaß.
Genau, und das ist also bei der Wii U, es ist halt wirklich, das ist wieder so, nicht für Hardcore-Gamer, sondern wirklich für so Familien, die auch Spiele kaufen würden. Wahrscheinlich. Es muss ja nicht immer die Kiste geknackt sein.
Richtig.
Aber apropos, es soll ja wieder so ein neues Spiel geben, was irgendwie der PC ist noch irgendwie der Gamer irgendwas. Wir reizen das jetzt alles aus. Hab ich doch letztens auch wieder gelesen. Ja.
Computer.
Ja, weil Spielekonsolen sind irgendwie blöd. Hier
ja, deswegen macht man sich deswegen kauft man sich einen Computer, wenn man das haben will.
Genau, und um das mal wieder alles auszureizen. Wo war denn das?
Hört uns zu, wie wir im Internet genau. suchen.
Vielleicht weiß ja der Chat das irgendwie.
Ich glaube nicht. Aus.
Wie? Du glaubst nicht, die spielen alle nicht, meinst du?
Tja, ist so.
Ja.
Gute Sache.
Ich mag keine Wii.
Du magst keine Wii? Wieso das denn?
Warum schämst du dich eigentlich nicht?
Weil es ist nicht ökologisch.
Wie nicht ökologisch?
Ach so.
Ja. Verstehe nicht.
Die Wii ist scheiße.
Die passt Wii schon. Was denn wie ökologisch? Was meinst du denn?
Obwohl, hier gerade bei Greenpeace.
Oh, fucking Greenpeace, echt.
Ja, die bringen immer diesen...
Geh doch auf ein Boot Wale schützen oder so.
Genau, geh doch auf ein Boot Wale schützen. Orca-Wale zum Beispiel.
Richtig. Oh, apropos Orca-Wale.
Ja.
Oh, das ist so gute Überleitung, kann man nicht sagen. Genau, ich habe hier in den News, weiß nicht, ob es ein News oder ein Pick ist, aber... Oder
ist ja auch egal.
Auf jeden Fall zwei ganz coole Artikel. Einmal auf Ars Technica. How Team Obamas Tech Efficiency Left Romney IT in the Dust. Die haben ja so ganz extreme Wähler-Targeting... IT-Data-Mining-Geschichten beide laufen gehabt,
ja.
Wo sie dann irgendwie so gezielte Anrufe machen könnten, weil sie wissen, ja, der hier, der, also die haben irgendwo Daten geholt von so Kreditkartenunternehmen, von Facebook, von allem möglichen und dann eben gesagt, ja, der hier sieht so aus, als wäre eigentlich total demokratisch, aber geht eigentlich ungern wählen, deswegen rufen wir den einfach mal an und machen ihm schlechtes Gewissen.
Da gab, ja, genau, das gab's von Mitt Romney auch.
Genau, und das eine hieß irgendwie Orca und das andere hieß...
Narwhal. Echt?
Genau.
Siehst du wirklich so?
Ja, irgendwie so, nee, das ist der eine, es gibt irgendwie einen Orca und dann gibt es den anderen, das ist irgendwie der einzige Fressfeind von dem Orca, keine Ahnung.
Narwale können aber nichts. Also ich meine, die haben so ein riesiges Horn, da können aber nichts machen.
Das ist natürlich der Nachteil. Auf jeden Fall reden sie ein bisschen, also auf Ars Technica, der Artikel ist ein bisschen mehr ins Detail gehend, also dass irgendwie die Obama-Menschen haben halt EC2 genommen mit Puppet, das Ganze provisioniert, haben irgendwie Asgard,
OpsView und StatsD,
ja, Asgard benutzt, was irgendwie das Netflix Cloud Management Tool ist und also die richtig coolen Sachen. Python jede Menge, Zero RPC Geschichten, coole Sache. Wenn irgendwie Romney, glaube ich, bei Best Buy PCs gekauft haben oder sowas. Ja.
Und dann Lamp drauf.
Ja, und das ist dann halt auch knallhart abgeschmiert. Und auf jeden Fall, dieser Ars Technica-Artikel, der da verlinkt ist, redet so ein bisschen drüber, über die IT. Und dann gab es noch in The Atlantic, was auch eigentlich ein ganz cooles Magazin ist, ein Porträt über die Obamas Tech-Team-Typen.
Drei super krasse Nerds einfach.
Ja, genau, so Harper Reed ist so einer dieser Obernerds, wo sie ein bisschen drüber reden, was er denn bisher so gemacht hat. Und echt ein nettes kleines Porträt über die Technologie-Nerds hinter Obamas Wähler Data Mining Geschichten. Coole Artikel, kann man sich durchlesen. Gute Sache.
Sehr gut.
Dann nochmal du.
Der Make-Fu.
Achso. Ich habe gerade gehört darüber, aber irgendwie ist es verschoben. Also nicht ganz, also zwei drüber quasi.
Ich bin raus.
Wie, du bist raus?
Ja, mach mal.
Okay. Es hat noch mit zu Hacking gehört, weil wir waren ja oben bei Hacking und jetzt habe ich gedacht, hat das gepasst. Jedenfalls, Israeli Infrastructure proven too strong for Anonymous. Das ist auch so, oh shit, es gibt keine einfachen Targets mehr, das heißt, wir können nichts mehr hacken jetzt.
In Israel zumindest.
In Israel, ja. Das ist einfach so, fuck, echt. Leute, ihr seid einfach super Noobs.
Wer jetzt? Anonymous.
Ja, nee, wobei, da war doch irgendwie der israelische Typ hat auch gesagt, ihr seid so alle so Kacknoobs und IT ist einfach so 100% härter als ihr. Und dann,
dann wurde geowned, ja.
Dann
wurde, ich glaube auch, das war auch heute.
Nee, aber ich glaube, aber dann wurde gar nichts von der Regierung geowned, sondern irgendwas anderes. Punkt Israel. Yes. Keine Ahnung, auf jeden Fall hacken die immer wieder und sagen,
also das Problem halt an ScriptKit ist, oder das Ding ist halt, dass die halt irgendwie coole neue Sachen gelernt haben, die probieren sie halt aus und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es halt schade und dann keine Lust mehr, nichts mehr machen. Und dann gibt es halt andere Leute, die dafür Geld bekommen, die sich dann auch ein bisschen mehr ins Zeug legen.
Aber die defacen deine Webseiten eher weniger, weil das ja, doch irgendwie genau, recht das, lame ist.
Genau, das Defacing ist halt so, meh.
Genau.
Oder irgendwie, oh, ich habe XSS gefunden auf der Webseite, fuck yeah. Nicht ausrasten und alle Sachen hacken.
Sehr gut.
Oder auch nicht.
Apropos alle Sachen hacken, Ingo.
Was hat das mit Hacken zu tun?
Sollte man
nicht.
Die Taz Paywall.
Die Taz Paywall, ja. Die Taz hat angefangen, in Anführungsstrichen eine Paywall einzuführen. Taz ist ja so eine, ja, also
Tageszeitung.
Genau, ja. Aber eher eine linke Tageszeitung. Oder eine linke Tageszeitung, ja. Oh Gott. Aus Berlin. Haben eine Webseite und nehmen ja doch einiges Geld auch mit über Flutter und über ihre Kampagne Taz zahl ich ein. Also unter jedem Artikel ist so, hey, möchtest du nicht irgendwie Geld hier geben per Flutter, per PayPal, per Kreditkarte, Handy oder willst du uns nicht?
Die haben auch echt komische Themen, muss ich sagen. Schweiß, Blut, Kotze und Sperma.
Das klingt wie unser Podcast. Das
ist aus Berlin, ne?
Ja. Das ist, glaube ich, normal, ja.
Richtig.
Ich verstehe das nicht.
Ja, ist schon so eine ekelhafte Paywall eigentlich.
Ja, Paywall.
Also Paywall
sind ja grundsätzlich nicht gut.
Ja, ich zahle freiwillig für die Taz. Nein, jetzt nicht. Kannst du einklicken.
Genau, also es ist nicht eine wirkliche Paywall, aber sie haben halt, so einen komischen Diff drüber, der irgendwie grau ist.
Solange dich niemand anstarrt. Hä, was, du hast einen GIF? Ich kann mir Sachen
keine GIF.
Ich glaube, bei mir ist es kaputt.
Scroll mal runter. Ein Stück.
Ah, da ist es. Das hier. Sie starrt schon auch so ein bisschen.
Na, so ein bisschen starren die auch. Und du kannst dann halt, musst dann halt anklicken, ja, ich will hier was zahlen oder nein, ich will nicht zahlen. Und wenn du immer nein klickst, dann siehst du halt den ganzen Artikel. Also es ist wahrscheinlich.
Das ist keine Paywall, das ist ein Next Screen. Das gab es schon seit Jahrzehnten in Shareware, wo sie dann immer sagen, ja, jetzt musst du aber 10 Sekunden warten. Ich bin sicher, das kommt als nächstes.
Ja, oder diese
Sie können den Artikel in 20 Sekunden lesen.
Diese komischen Teile, die sich da drüber legen, und dann kannst du, wenn du auf X drückst, dann kommst du auf die Seite, und wenn du auf das Viereck drückst, dann geht's weg oder so.
Richtig.
Scheiße. Ja, wahrscheinlich ist es auch nur ein Diff, den man irgendwie sich in seinen
Adblocker
reinbauen kann.
Genauso wie Jimmy Wales.
Dann nervt's nicht mehr, aber ich find's trotzdem schade krass, dass sie es irgendwie eingebaut haben.
Schade krass.
Krass schade. Weil sie doch einiges an Geld einnehmen, aber scheinbar nicht genug. Also sie haben irgendwie vor über einem Jahr angefangen mit dieser Tatzahl-Ich-Kampagne und haben da schon knapp 70.000 Euro eingenommen. Jetzt im letzten Monat waren es knapp 4.000 schon nach Abzug von Transaktionskosten und Steuern.
Ja, gut.
Aber gut, mit 4.000 Euro kann man halt, da kann man halt vielleicht anderthalb Leute bezahlen, ja, und nicht eine ganze Online-Redaktion, ist schon klar. Und sie versuchen jetzt irgendwie da mehr Geld rauszukriegen und nicht wie andere Zeitungen eine wirkliche Paywall aufzubauen. Ich meine, wenn man hier mal dem Springer-Chef zuhört oder so, der ist ja dafür, dass man im Internet irgendwie alles bezahlen muss.
Kann man gern machen, nur können sich die Leute eben raussuchen, ob sie es bezahlen oder nicht.
Ja.
Und
es gibt halt so Leute, zu viele Leute, die irgendwie kostenlos ihren Scheiß weggeben.
Das ist halt das Problem auch so für die Springer-Geschichten, die ja doch weniger die Oberschicht eigentlich als Zielpublikum haben. Von da, wenn du dann sagst, können wir uns nicht Geld zahlen? Dann sagen die, nee, haben wir nicht. Und dann ist natürlich so,
oh stimmt.
Aber doof. Jetzt eigentlich.
Könnt ihr nicht trotzdem Geld bezahlen?
Jamba-Abo? Fragezeichen.
Oh, genau, ja, man muss sie einfach nur kriegen. Ja, genau.
Natürlich,
das Springer-Spar-Abo. Kriegen Sie alle Publikationen von Springer zu einem Preis.
Du kriegst jeden Morgen eine SMS vor, was du Angst haben sollst. Irgendwie Montag, U-Bahn-Schläger. Dienstag, Ausländer. Mittwoch, Umweltkatastrophe. So, schön.
Donnerstag, korrupte Politiker.
Richtig. Freitag, da kriegst du einfach nur ein Bild von Brüsten.
Ja.
So. Oh ja, okay. Ist aber schön heute. Heute ist ein guter Tag.
Auf Freitag freue ich mich immer besonders.
Springer-Spar-Abo. Richtig.
Gut. Wie schön.
Taz-Paywall. Also,
naja. Da finde ich die Art von der Taz irgendwie schon ein bisschen besser. Jetzt mal gucken, ob da irgendwann mal genug Geld reinkommt. Also ich meine, man kann die Taz natürlich auch immer noch kaufen, so als Zeitung und im Abo und Gedöns, aber hier geht's jetzt nur um taz.de und da wollen die natürlich auch irgendwie mal Geld machen. Aber ich meine, 4.000 Euro ist schon immer besser als nichts, ja.
Besser als kein Geld?
Mehr Geld ist besser als weniger Geld.
Die meisten kriegen also zumindest nicht freiwillig so viel noch. Ich weiß jetzt nicht, ob da Werbung irgendwie noch ist auf der Webseite. Die meisten Zeitungswebseiten verdienen ja eher über Werbung Geld.
Ja.
Und da macht die Taz schon ein bisschen mehr. Und vielleicht zahlt sich das ja auch aus. Gut, das zur Paywall. Dann sind wir jetzt beim NTP-Glitch.
Der NTP-Glitch. Das ist so gut, das ist das 2000-Problem. Ist einfach aufgetreten.
Schon wieder?
Nee, jetzt wirklich.
Ach so, jetzt ist...
Nämlich...
Aber 2012 haben wir schon.
Ja, ja, die irgendwelche Kisten beim US Naval Observatory sind auf das Jahr 2000 reverted. Und deswegen sind ganz viele Server, haben sich halt gesynkt und sind halt auch alle Jahr 2000 gewesen auf einmal.
Macht Sinn.
Ich finde das super gut. Ja, ist 2000.
Wieso sind die im Jahr 2000?
Bitflipping.
Also,
NTP ist ja so dieses Client-Server, du hast Server und Server.
Ja, das ist schon klar.
Ja, und irgendeine Kiste, die ganz weit oben ist, ja.
Die hat gemeint, es ist das Jahr 2000 statt 2012.
Ja.
Aber das ist doch nicht denn das Jahr 2000-Problem, was wir damals...
Nee, aber ein anderes Jahr.
Ein Jahr.
Also, es ist ein Jahr 2000-Problem. Okay. Also, es hat sich anders gezeigt einfach. Die Uhren gingen zwar quasi falsch und sind jetzt erst quasi aufgeschlagen.
Lustig wäre ja gewesen, wenn dann noch das wirkliche Jahr 2000-Problem aufgetreten wäre. Nee. Tja. Bei den Rechnern.
Ja, das wäre blöd.
Das wäre ziemlich blöd.
Also, aber der Monat hat wohl gestimmt irgendwie.
Wenn sie noch Windows 98 fahren, ist das vielleicht passiert.
Ja, jedenfalls, also das US Naval Observatory ist quasi die Zeitsource in den USA. Und da, wo also sie so, alle gegensünden.
Also so wie bei uns die die Braunschweig Atomuhr, PTB,
genau.
Physikalisch-Technische Anstalt für, such mich mal, Physik. Genau. Physik,
muss man Physik. Wissen.
Richtig.
Ja. Und genau, die sind irgendwie auf Jahr 2000 geglitscht und die dann sind gerebootet und so Jahr 2000, bam. Wahrscheinlich war die BIOS-Uhr noch falsch oder so.
Richtig, jetzt werden dann irgendwie alle Zertifikate falsch gesigned oder
nicht. Ah, das ist ja nicht so schlimm. Das war ja nur ganz kurz, wenn du das Problem hast, resync den NTP-Server.
Passiert. Gute Sache.
Sehr, sehr lustig auf jeden Fall.
Ja, lustig. Genau. Solche Sachen sind immer lustig. Ich finde ja, die Atomuhr, die hier sollten sie auch einfach mal irgendwie mal auf was anderes.
Ja, 2000 stellen.
Nukular.
Nukular, Gesundheit.
Richtig.
Von Nuken oder?
Keine Ahnung. Nächstes Thema, einfach mal so. Ja. Bei 37 Signals gab es einen netten Blogpost, mich ein bisschen verwirrt, weil /SVN in der URL steht, aber How I Came to Love Big Data or Technology, bla bla bla, ist eigentlich egal, der Typ schreibt ein bisschen, eigentlich gar nicht so interessant, aber er, was interessant ist, ist, dass er ein paar Benchmarks postet mit Clouderas Impala. Impala ist eine Open Source Implementing von Google Dremel. Dremel haben wir mit mir neulich drüber geredet. Dremel ist ja so quasi die Echtzeit-Low-Latency-Version von Hadoop. Hadoop war ja immer so, ja, im Grunde ein Full-Index-Scan auf all deine Daten mit ein bisschen extra außenrum. Bedeutet, du konntest das halt super aufsplitten, so MapReduce-mäßig Open Source. Und Impala ist jetzt das, was Google aktuell eher nimmt, Dremel. Bedeutet, du kannst dann innerhalb von, also hier sagt er irgendwie 5,2 Gigabyte HA-Proxy-Log-Dateien, die Top-IPs anhand der Request-Counts, bedeutet so ein typisches MapReduce-Problem, wo du halt zuerst alle IPs rausfremelst, die dann irgendwie aufsummierst und dann am Ende reduce dann, dass du nur die Top 10 oder so haben willst. Mhm. Und da haben die das einfach mal getestet mit Impala, mit Hive und mit MySQL. Hive war ja auch so auf dem ganzen HDFS-Zeug, Hadoop-Zeug basierend. Und MySQL hat eben 150 Sekunden gebraucht für das Ganze. Hive, so ein bisschen besser verteilt, hat dann immer noch 65 gebraucht. Und mit Impala haben sie irgendwie in 3 Sekunden hinbekommen. Ist auf jeden Fall was man sich mal anschauen kann. Gerade wenn man so größere Sachen am Laufen hat. Ich hätte da eventuell sogar schon irgendwie einen Einsatz für, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall schreibt dieser Data Analyst ein bisschen über so seine ersten Erfahrungen mit Big Data und im Grunde eigentlich nur recht interessant, weil er was mit Impala gemacht hat.
Ja, sehr gut. Und er hat 10 Kommentare.
Mehr Daten bedeutet mehr Daten. Genau. Er linkt dann auch noch auf die Cloudera-Version für Impala. Irgendwie 222 Retweets.
Das muss gut sein, dann. Mit so vielen Retweets.
Richtig. Make food.
You're committing crime right now. Das genau. Denkt sich wahrscheinlich.
Wenn jetzt,
McAfee auch die ganze Zeit.
Nee, nicht, er macht's ja nicht die ganze Zeit.
Na doch, klar. Der rennt weg vor den Behörden. Also es ist Crime.
Ja. Er ist aber korrupt, die Behörden.
Genau, deswegen ist okay.
Ja.
Oder das vielleicht bringt er auf seinem Weg auch noch mehr Leute um.
Das kann natürlich
sein. Mit seinem Wurststand.
Die Wurst vergiftet.
Cholesterin, einfach als Cholesterin die Arbeit erledigen.
Jedenfalls,
langsam,
wenn jetzt,
aber sicher.
So, wenn ihr jetzt auf diesen Artikel geklickt habt oder ihn auch später lesen werdet, dann werdet ihr eine Tat begehen,
ja, mach mal.
Strafbar ist.
Ich muss das jetzt mal machen.
Jetzt werdet komplett strafbar. Jetzt.
You're committing a crime right now.
Nein.
Und aber er auch.
Ja, er auch. Und deswegen könnt ihr zusammen.
Ja, er sagt dann so, ja, ich weiß, dass deine Screen-Auflösung so ist und
ich habe dich gar nicht gefragt, das abzufragen.
Genau, und ich mache das per JavaScript und das ist eigentlich illegal anhand von Code 18 UST, bla bla bla. Aber andererseits kommst du auch auf meine Seite, ohne dir irgendwie vorher Erlaubnis zu holen. Ja. Von daher ist es auch illegal. Und
so we are going all to jail, right,
together. Genau. Er rantet dann eben so ein bisschen, dass das doch alles blöd ist, dass das alles immer illegal ist.
Ja, und das ist irgendwie lustig, durchzulesen einfach.
Okay. Richtig. Und es steht euch nach wie vor auch einfach immer frei, euch euer Gesicht schwarz anzumalen und Bubblegum reinzustecken und dann vorher im eigenen Haus euch zu verbuddeln.
Und denkt an die.
Aber ich meine, wen interessiert das? Ich meine, das sind doch wahrscheinlich amerikanische Gesetze, die ihr hier, oder? Ja. Das ist uns doch egal.
Das ist ja, das so wissen, eine die wissen das ja,
Punkt
das
ES-Seite, andere. Das ist europäisch. Was juckt einen das jetzt?
Also ES ist Espanja, ne?
Komm, ja. ES, ja.
Aber das also, so what? Also ich begehe bestimmt keinen Crime.
Du kannst auch .de machen, das geht auch, dieses Blogspot-Zeug, da kannst du irgendwo reinschreiben, was du willst, ja. Echt? Kannst komm erst durch .de ersetzen. Ah. Oder durch komm und dann leider dich auf .de weiter, weil du in Deutschland bist. Das ist total.
Ja, nee, da kommt bei mir nur eine weiße
jedenfalls
Seite.
Auch.
Sedo Parking.
Sedo Parking.
Du hast komm es durch .com ersetzt, nicht nur es durch komm.
Ja, was?
Komm es ist com? Die Top-Level-Domain.
Was für ein komm jetzt?
Der originale Blogpost ist erratasec.blogspot.com.es und in dem Fall ist com.es die Top-Level-Domain.
Ja, und ich alles mache nicht es. Ich mache .com.es, mache .de und dann geht das. Ja,
genau, gut, richtig. Ja. Oder .com und dann leitet er dich aber weiter auf .de und dann geht es auch.
Ist okay.
Gut. Ist
verwirrend.
Verwirrend, aber lustig.
Alles, was du machst, ist illegal.
Also ja. Nee, ich glaube, es ist nicht illegal in Deutschland.
Was nicht illegal ist auch, ist Text from Xcode.
Ist das nicht
da gibt's einer, es ist einer von diesen Novelty-Accounts. Da gab es irgendwie Text from Dog, glaube ich, die eigentlich ganz lustig waren, wenn dein Hund die SMS schreiben würde. Und Text from Xcode ist so ein Twitter-Account, wenn die Xcode SMS schreiben würde, wo er einfach irgendwie lustige Sachen macht, wie einfach, keine Ahnung.
Aber er schickt auch lustige Bilder dazu. Oh, warte.
Ja, das sind alles diese Fake iPhone-Messages und sagt, hey, ich muss ein paar Systemkomponenten installieren und so, zum Beispiel. Und dann sagt er, hey, gute Sachen. Und dann sagt er, okay, mach mal. Du musst erst iTunes zumachen. Warum? Und dann kommt irgendwie so, ja, Musik lenkt ab. Warum hast du dir so einen Scheiß an? Keine Ahnung, was Xcode halt komische Sachen macht, ist das so. Also für Leute, die Xcode benutzen, ist das sicher ein total lustiger Account.
Bestimmt.
Maximal lustig, wenn nicht sogar noch mehr.
Mehr maximal lustig.
Super doppelmaximal.
Einfach gut. Was auch einfach gut ist, ist M3-Instanzen von Amazon.
Was ist M3?
M3, das waren ja, früher gab es diese M1-Instanzen, das waren so die Originalen, wo Amazon angefangen hat mit. Die basieren auf Xen, glaube ich.
M1, also es sind virtuelle Rechner.
Genau. Okay. Es ist also irgendwie M1 Large, M1 Small, M2 Medium war es dann. Jetzt sind wir bei M3, das ist die dritte Generation von Amazon-Maschinen quasi. Also ihr dritter Hardware-Stack, auf dem sie das Ganze fahren. Da benutzen sie Xen Hardware Virtualized Mode, HVM. Und das hat Vorteile, weil auf den M2-Instanzen oder M1-Instanzen hat es unendlich hart lang gedauert, einen Prozess zu forken.
Haha, wie bei Windows.
Einfach nur so, wie halt irgendwie das unterliegende Xen-Zeug das Ganze hinfrekelt. Und frekelt. Krepeln und frekeln ist zwischen
frekeln. Wird zu frekeln.
Es hat es auf jeden Fall hingefrekelt früher. Und das Problem war zum Beispiel, dass Sachen wie Redis, wenn Redis auf Festplatte schreibt, dann macht es das, indem es einfach sich selber hart forkt. Dann läuft der eine Prozess ganz normal weiter und der andere schreibt dann einfach, was er hat, auf Platte. Bedeutet, der wird dann nicht irgendwie, stört sich nicht dran. Der Nachteil ist natürlich, wenn du für einen Fork 5 Sekunden brauchst, wie zum Beispiel diese alten Xen Nicht-HVM-Instanzen, also die haben sie jetzt ein paar Benchmarks, M2 Extra Large, da musst du einfach 5 Sekunden Krepelzeug machen, bis er irgendwie anfangen kann zu arbeiten.
Das ist ja und schon blöd.
Mit dem neuen...
Weil die keinen Copy und Write können anständig, oder was ist das Problem?
Ich bin mir nicht sicher, dass der Redis-Macher hat da mal irgendwie einen großen Benchmark-Bericht drüber geschrieben, warum alles doof ist. Auf jeden Fall, die neuen sind dann halt innerhalb von 0,25 Sekunden geforkt und nicht innerhalb von 5.
Das ist ja
bedeutet, für ein Gigabyte braucht er irgendwie so 0,01 Sekunde und andere 0,3, was irgendwie doof ist. Auf jeden Fall, die neuen Maschinen machen das dann besser, bedeutet, Amazon wird besser und...
alles wird besser.
Ja, einziger Nachteil, diese M3-Instanzen sind bisher recht große Instanzen, wie du für so kleine Krepelsachen hast. Ey.
Für die Mikroinstanzen kriegst du das coole Zeug noch nicht?
Nee.
Oh, das ist ja blöd.
Richtig. Aber auf jeden Fall gibt's das und die entwickeln sich gut weiter und deswegen ist Amazon eigentlich ganz cool.
Das ist doch sehr cool.
Richtig. Was nicht cool ist?
Was nicht so cool ist, ist die Geschichte von einem 9-jährigen Mädchen, was irgendwie auf Pirate Bay irgendwelche Sachen geladen haben sollt. Und dann wurde ihr Laptop konfisziert.
Kann man ruhig mal machen.
Ja, ihr Winnie the Pooh Laptop.
Oh.
Ja. Und ich finde, das ist schon eine ganz schön traurige Geschichte.
Ist echt eine traurige Geschichte.
Hier geht es halt darum, dass es wirklich eskaliert ist. Also die wollten irgendwie nicht bezahlen. Und okay, wir schicken die Polizei und sie gaunern all euer Scheiß weg. Hat wohl funktioniert.
Ja. Und sie ist jetzt ganz traurig, dass ihr Winnie Pooh Laptop weg ist?
Tja.
Kann man nichts machen.
Kann ich mir vorstellen, also.
Hättest halt keine Sachen piraterieren sollen.
Ja, aber ist halt so. In Schweden ist das halt einfach.
Ach, das ist in Schweden passiert?
Ja, so wie ich das verstanden habe, schon, ja. Echt?
Was? Schweden?
CIA, PC, ich weiß nicht, wo die genau.
Hä, wenn die CIA vorbeikommt?
Finnland, sorry, nicht Schweden, Finnland.
Finnland.
Sorry, die sind aber auch beide gleich. Kann man ja nichts machen, die sind auch beide gleich. Ja, ich weiß, dass die sich hassen.
Die sprechen auch komplett unterschiedliche Sprachen.
Ja, Finnland sind ja eher Ungarn.
Ja, genau. Finno-ugurische Sprachen und das andere ist wenigstens
beides
germanische Sprache.
Das ist beides gleich.
Nee, das ist nicht gleich.
Doch. Ich sag das einfach so, weil es so ist halt.
Ja, macht total viel Sinn.
Aber dann können wir noch kurz einwerfen, dass er in Deutschland das BGH oder sowas entschieden hat, dass wenn du deine Kinder sagst, hey, ihr dürft nichts Illegales aus dem Netz laden.
Ja.
Und
die es trotzdem machen,
dann bist du nicht haftbar dafür.
Ja, das finde ich auch sehr cool. Einfach so, Kinder, ladet keine pirateriisierten Sachen runter.
Deswegen, also in Deutschland wird diesem neunjährigen Kind das nicht passiert, wenn ihre Eltern das gesagt hätten.
Das heißt, das Wichtigste, schafft ihr irgendwelche neunjährigen Kinder an, die dann dein Zeug für dich runterladen. Richtig.
Ja, mein Kind lasse ich auch die ganzen Sachen immer runterladen.
Ja, also auch wenn du hier was abends was trinkst und nicht mehr Auto fahren kannst, dann nimmst du einfach ein neunjähriges Kind, sagst dann, du darfst aber nicht Auto fahren. Dann setzt es ins Steuer und dann machst du einfach die Augen zu hin und sagst die ganze Zeit, was ich nicht sehe, ist nicht illegal. La, la, la.
Nee, du kannst ja dein Kind auch noch anschimpfen deswegen. Aber halt leise.
Richtig, das kannst du nicht machen. Das darf ich ja, hör doch mal auf,
ey. Ja, da musst du aber rechts fahren.
Richtig. Ja, macht total viel Sinn.
Nee,
ja.
Aber das finde ich gut.
Nee, finde ich super. Deswegen.
Ich meine, es geht doch nicht, dass so alles, was deine Kinder, dass deine Gören irgendwie verbraten, irgendwie, dass du schuld bist.
Ich habe den super guten Plan. Wenn du irgendwie das Problem hast, dass dich hier jemand beim Piratisieren erwischt hat, ja, dann kannst du dir auf einer Webseite, kannst du dir so ein neunjähriges Kind adoptieren für die Zeit. Das dann sagt, ja, so ich habe mein Kind, ich habe das gesagt, da kann die nichts für.
Das ist ja auch wie diese, ganz interessant, quasi, diese elternhaften für ihre Kinderschilder.
Ja, die gelten
das stimmt
so,
auch nicht.
Nee, das stimmt nicht.
Die werden da nur hingehängt, um Kindern Angst zu machen. Ja. Durch, dass die Kinder denken, fuck, dann kriegen meine Eltern total Stress, wenn ich da jetzt
drauf gehe. Ja, aber eigentlich, wenn die auf eine Baustelle gehen, haften deren Eltern nicht. Ja. Es sei denn, die könnten dir nachweisen, dass du fahrlässig gehandelt
hast. Oder dass du die Kinder über den Bauzaun geworfen hast. Das wiederum ist auch nicht okay. Ja.
Also wenn du deine Aufsichtspflichten verletzt hast oder sowas, würden dir die Eltern wirklich haften, aber sonst nicht. Wenn die da spielen gehen und du hast irgendwie gesagt, hey, geht doch mal draußen spielen und die gehen halt irgendwie auf die Baustelle spielen.
Das deswegen neue Geschäftsidee, Orphan as a Service.
Für die Zeit. Gibt es das nicht irgendwie schon so, das kam doch immer früher im Fernsehen, wo irgendwelche so afrikanischen Kinder irgendwie adoptiert, nein?
Nee, das müssen schon deutsche Kinder sein, aber ansonsten kannst du ja nicht sagen, dass das quasi bei dir war zu der Zeit.
WLAN?
Starkes WLAN.
Mittlerweile
aus Afrika.
Richtfunk.
Richtfunk nach Afrika. Kannst du auf jeden Fall
so die Stratosphäre abbouncen, dass es dann direkt unten ankommt.
Ja. Okay. Es gibt jetzt übrigens auch einen Mustervertrag für Eltern gegen die Kinder,
gegen Kinder. Sehr gut.
Gegen feilschwerende Kinder. Da kannst du dann aufklären, kannst du den Vertrag unterschreiben lassen und dann ist das bestimmt alles wasserdicht.
Klar.
Und also kann man sich runterladen hier.
Lade aber nicht diesen Track runter.
Richtig.
Nee, also eigentlich musst du dann halt, wenn das Kind unterschrieben hat oder überhaupt, wenn du sie aufgeklärt hast.
Unterschriften von Kindern sind ja auch so viel wert.
Kinder dürfen sowieso keine Verträge abschließen.
Eben.
Ich weiß gar nicht, was das soll. Ne? Kinder unter 14 darfst du keine Verträge abschließen.
Ja.
Das heißt also, selbst ein Vertrag mit deinen Eltern wäre irgendwie...
Richtig, deswegen musst du...
Anfechtbar. Stehst du da als Kind?
Du musst anfechtbar.
Du stehst denn als Kind und sagst, ich habe zwar gefeilschert, aber ihr seid trotzdem schuld, weil der Vertrag, den ihr mich habt unterschreiben lassen, ist illegal.
Genau. Richtig, und am Ende verpufft das alles in einer riesigen Logikwolke. Also wir haben total keinen Bock, uns darauf einzulassen.
Das ist Chewbacca. Chewbacca ist ein Wookie. Oh shit, der macht die Chewbacca-Taktik.
Sehr gut.
Finde ich gut.
Apropos Chewbacca-Taktik. Eigentlich gar nicht, aber ist trotzdem gut. Ganz cool, auf Kickstarter gibt's gerade ein nettes Projekt, den Ruby 2.0 Walkthrough. Der Peter Cooper.
Hat er sich seine Brille raufgeschubt oder ist die wirklich so
blau? Nee, die ist wirklich einfach so hart blau. Ich glaube aber, er hat sein Gesicht entfärbt.
Ja.
Obwohl er Engländer ist, hat er normalerweise kein graues Gesicht.
Der ist ja fast so drauf wie der McAfee.
Genau, nur dass er weniger Leute umbringt und mehr Ruby-Podcasts macht, was eigentlich ihm positiv anzurechnen ist. Der Typ hat schon den Ruby 1.9 Walkthrough gemacht und das war ein echt krass gutes Video. Das hat er irgendwie so 2 Stunden, wo er halt in alle einzelnen Neuerungen, was neu dazugekommen ist zur Standardbibliothek und alles mögliche. Und das hat er gesagt, würde er jetzt auch gern für die 2.0 Version machen, Aber wird es halt ein bisschen mehr gut gerne machen und dann auch noch gleichzeitig so eine kleine PDF-Datei rausgeben. Und er hätte halt auch ein bisschen Geld für, dass er da nicht so viel rein investieren muss. Und hat gedacht, Kickstarter kommt gut. Du kannst dir da jetzt halt für 5 Pfund, wenn du da ihn damit backst, kannst du dir den Screencast kaufen. Für 12 Pfund wirst du dann noch die PDF und die Kindle-Version bekommen. Und Ingo...
Sorry. Die haften mit der Betonung und ich hafte. Ah, schön.
Ja. Ingo.
Er hat gemeint, die haften im Beton, wenn er noch feucht war. Ja. Ingo ist ein bisschen langsamer, muss man dazu sagen.
Es ist aber schön, dass es jetzt auch mitbekommen hat.
Oh, schön. Ja, gut.
Mach weiter. Wenn ihr uns Flattern kaufen willst, so ein Seil, mit dem ihr immer so ein Würgehalsband, was ihr wieder durchdreht, dann können wir einfach die Luft abstellen.
Genau.
Okay, also flattert für ein Würgehalsband für Ingo.
Oder für einen, der dann unseren Podcast anständig schneidet.
Aber er hat sich jetzt schon gemutet. Von daher rede ich weiter. Diese Ruby 2.0 Walkthrough ist ganz cool. 4 Tage geht das Ganze noch. Ihr kommt ein bisschen billiger ran. Also wenn ihr vorhabt, den sowieso zu kaufen und anzuschauen, irgendwie, keine Ahnung, fürs Geschäft, sonst was, dann kauft ihn am besten über Kickstarter, kriegt dann billiger und kriegt ihn auch als Erster und ist alles cool.
Sehr cool.
Ja, genau.
Super maximal.
Ich rede auch total einfach jetzt nochmal weiter über Ruby, weil mir das so unglaublich viel Spaß macht.
Das sind alle von dir.
Alle von mir natürlich.
Ach, so schön.
Genau.
So schön,
ja. Making Ruby Fly.
So schön, ja.
Making Your Ruby Fly. Das ist eh so eine Sache.
C-Flex.
Ja, genau, C-Flex. Irgendwie einfach mal richtig kompilieren.
Scheiße. Ist es so weit gekommen, dass C-Flex wieder wichtig sind oder was?
Ja, der Typ einfach mal gemacht, also nicht nur C-Flex. Das Blöde ist, er macht so Benchmarks, aber er sagt dann, ja, ich benutze C-Flex und den Falcon Patch. So wie Falcon Punch.
Captain Falcon Patch. Den Falcon Punch mit reingehört.
Genau, richtig. Nee, das ist so gebackported. Die Garbage Collection von Ruby 2.0 auf 1.9.3 irgendwie gebackported. Noch ein paar andere coole Sachen. Und er sagt dann einerseits, ja, hier so ein bisschen GCC optimieren, wäre ja ganz cool, wenn deine VM auf deinen Prozessor optimiert ist und den Falcon-Patch-Punch.
Den Falcon-Punch unterstützt.
Und der hat dann halt gesagt, hier so standardmäßig hat irgendwie sein komisches Rails-Gebimsel 30 Sekunden gebraucht, mit O2 kompiliert hat er 23, mit O2 und Custom C-Flex immer noch 23, den Falcon Punch dann noch hinterher 7 Sekunden und irgendwie noch mit Native O3 bla 6,8. Also er ist von irgendwie 30 auf 6 Sekunden runter, was ja gar nicht so schlecht ist. Man muss sagen...
Warum ist das allgemein nicht mit O gebaut?
Debian nehme ich an, weil ja, die hassen Menschen, glaube
ich. Debian Old, ja.
Debian Old.
Ja. Sehr schön. Nee, man muss auch sagen, Rails ist ein schlechtes Beispiel, weil Rails ungefähr 1 Billiarde Klassen required und in Ruby 1.9.3 wird wahrscheinlich in diesem Falcon Patch, ein Patch drin sein. Rails hat, oder Ruby hat früher diese Requirements in ein Array gepackt. Und er hat immer, wenn du Require sagst, schaut er halt, habe ich das schon mal geladen? Wenn ja, dann mache ich es nicht. Wenn es noch nicht in dem Array drin ist, dann mache ich es. Und die haben halt echt ein Array genommen und kein Hash. Was eigentlich eine total blöde Idee ist, weil er dann, wenn du halt irgendwie 100 Klassen lädst, dann musst du bei der nächsten Klasse 100 Mal durchiterieren und schauen, ob das da drin ist, anstatt dass die einen Hash nehmen und der Patch, also diese Performance-Patch, der eigentlich bei Projekten, die halt viele Klassenladen Sinn macht, der ist schon eine Weile im Bug-Tracker, nur haben sie ihn jetzt halt irgendwann mal in 2.0 haben sie gesagt, da bauen wir es ein, weil wir nicht genau wissen, was der für Nebenwirkungen hat.
Ja, darunter hat auch gleich einer seine super Extended-Version gebaut und die sieht ungefähr so aus, wie dieses Java-Teil beim Ausführen, weißt du, dieses für deinen Minecraft-Server. Auch das hat einfach mal alles, egal ob es was bringt oder nicht, einfach alles hier, no XOps, no BMI, Param, Cache-Size, alles SSE.
Oh, fuck.
Und dann wird's besser einfach.
Richtig, und es ist unendlich schnell.
Ja, maximal 1000% schnell.
Richtig.
Und dann gewinnt er.
Ja, auf jeden Fall, ist eigentlich eine interessante Sache. Gerade, ich frage mich, bei wie viel Unternehmen das so ist, dass die halt irgendwie so eine High-Performance-Geschichte laufen lassen, aber halt mit den Standard-Binaries, die bei ihrer Distribution dabei waren und die halt echt nicht auf dein aktuelles System ausgerichtet sind. Mhm. Coole Sache, kann man sich mal durchlesen.
Und wenn man da ein Debian nehmen muss für sein Zeug, dann hilft es halt auch alles nicht.
Richtig.
Nichts. Also ich denke auch, du kannst so ein Standardsystem für deine Standardsachen nehmen, aber für deine Applikation selber solltest du schon den neuen Kram nehmen.
Richtig.
Würde ich jetzt raten.
Ja, genau. Es gibt halt viele so Unternehmen, wo die Leute, die die Software entwickeln, nicht für das Deployment zuständig sind. Ja. Und die Deployment Ops, die sagen dann, hier gib nur fucking CentOS von vor 8 Jahren.
Und das ist abgestandenes Gut.
Richtig, das ist sicher, aber so langsam, aber sicher.
Aber sicher
ist langsam. Da musst du einfach den nächsten Riesenhobel von IBM kaufen, damit dein Krepel-OS noch drauf läuft. Halbwegs anstehen wir schnell. Oh, ja. Gute Sache. Und das Letzte ist so noch was in eigener Sache. Ich habe ja so einen Mod meiner FPGA-Dingens da laufen. Ja, ja. Und da gibt's irgendwie, es gibt Bitstreams. Bitstreams sind die Dinger, die du auf den FPGA lädst, also quasi das Programm, das du da drauf machst. Und so standardmäßig mit den Open-Source-Bitstreams, die so in den normalen Minern drin sind, kriegst du so 220 Mega-Hashes, vielleicht irgendwie 250, irgendwo da dazwischen, wenn es gut läuft. Und es gibt einen Closed-Source-Bitstream, da kriegst du 300 Mega-Hashes. Was für mehr Mega-Hashes sind, was ja total gut ist. Das Problem war, der TML, Triclone Mining heißen die, ist eine ganz komische Sache. Du musst dann auch ihren Miner verwenden, so ein kleines Java-Programm, an für sich nicht so schlecht. Der spricht sich dann nur mit so einem Command-and-Control-Server ab quasi.
Das ist von super nicht so cool.
Die krypten das halt. Bedeutet, der sagt, Leute, ihr seid total viel schneller. Ich nehme einfach 1% von oder 10% von dem Bonus, den ihr habt. Also wenn irgendwie der Normale kriegt 220 Hashes, bei mir kriegt er 300, bedeutet von den 80 Hashes nehme ich mir 8 einfach für mich selber.
Das ist ja mal irgendwie nicht cool.
Das ist eigentlich eine coole Sache, weil du kriegst immer noch mehr und der Typ hat da Arbeit reingesteckt. Bedeutet, du kriegst mehr und er verdient auch was dabei. Das Problem ist natürlich, dass du für die FPGAs, die musst du immer so speziell ansteuern, weil das sind immer andere Chips drauf und andere USB- und JTAG-Schnittstellen und sonst was. Und für den ich das hatte, da gab es mal eine modifizierte Version 1.1.2 von diesem Super-Bonus-Miner. Das Problem ist, der hat jetzt irgendwie schon eine 1.5 rausgebracht und es gab keine Modifikationen dazwischen, so zwischen 1.1.2 und 1.5 und irgendwann hat er die alten abgeschaltet und hat gesagt, hier mein fucking Crypt-Server sagt jetzt einfach mal, ich rede nicht mehr mit dem alten Krepel. Und dann musste ich das jetzt reinfrickeln. Und ich habe das dann reingefrickelt, habe mich dann mal irgendwie nachts hingehockt und irgendwie 2 Stunden gefrickelt. Und es geht jetzt wieder. Irgendwie so Jar-Datei aufgemacht, die alte, Jar-Datei aufgemacht, die neue, war ein bisschen Source drin, Class-Files hin und her kopiert, Makefile gehackt. Gibt es jetzt eine Jar-Datei, funktioniert wieder. Eigentlich ganz cool. Wird wahrscheinlich total keinen interessieren, außer mir. Hat das Ding wahrscheinlich auch keiner.
Ist aber schön, deshalb hat dir irgendeiner geantwortet, hat gefragt, was der Unterschied ist.
Ja, der will mir also auch irgendwie Geld geben, dass ich für sein Zeug irgendwie, für sein Board, das auch damals unterstützt wird und jetzt nicht mehr, dass ich das reinkrepel. Dann sagt er, was ist, wenn ich eine Bounty ausrufe? Und dann kriege ich irgendwie 15 Bitcoin oder so.
Wow, dann kannst du ja quasi reich werden.
Bitcoin sind wieder noch mehr wert.
Bitcoin jetzt. Sind super maximal viel wert auf einmal. Seit
12 also Dollar gerade?
Genau, irgendwie gestern sind die gesprungen irgendwie um komplett
nicht,
Dollar.
Nicht gestern waren sie schon bei 11 irgendwas auch.
Also ja, die waren gut, schon relativ lange genau. bei 11.
Sie waren aber gestern seitdem, sind sie es gab mal als WordPress.com akzeptiert Bitcoins für ihr Bonuszeug. Ja. Genau. Und seitdem ging es wieder irgendwie bergauf.
Das war heute Nacht um 2 Uhr. Nee, warte mal, 22. November. Welcher ist denn heute? Doch, das muss heute um 2 Uhr. Guck dir das mal an.
Der Sprung.
Ah ja, hier. Das war aber heute um 2 Uhr. Das ist halt das Komische.
Ja, ich habe auch irgendwie nicht verstanden. Irgendjemand hat, glaube ich, ganz viel gekauft und dann irgendwie der Preis hoch oder so. Ja. Keine Ahnung. Ich verstehe nicht immer alle Diagramme, die da posten.
Ja, das hat also dieser Ausschlag im Volumen heißt einfach nur, dass einer ganz viel gemacht hat oder dass ganz viel passiert ist.
Ich habe mir auch Amazon-Gutscheine mit Bitcoins gekauft. Ja, das ist ziemlich gut. Ich bin mir nicht sicher, wo
das herkommt. Mit Schwarzgeld.
Nee, das ist
doch Geld.
Sagt einer, er hat so Paysafe-Cards und Paysafe-Cards sind
ja so. Wenn du für weniger Geld mehr Geld kriegst, ist das Geldwäsche.
Außer gut. Natürlich, du bist eine Bank, da ist es immer so, dass das du ihnen irgendwie Dollars gibst und einen Euro rauskriegst und
dann hast du weniger Geld. Aber bist du eine Bank?
Ja.
Nee.
Doch, mit Bitcoin schon.
Nee.
Jeder ist mit Bitcoin
fast dran. Ja, jeder ist eine Bank. Bist du in der EU als Bank anerkannt?
Nein, aber wer ist
hast das? Hast du eine Banklizenz?
Natürlich habe ich eine Banklizenz.
Nein.
Habe ich mir neulich auf eBay gekauft.
Ja. Mit Bitcoin. Mit deinem falschen Doktortitel.
Nee, mit Bitcoin. Nee, also seine Aussage ist, dass er irgendwie Paysafe-Cards hat, aus Gründen, keiner weiß warum. Und er sagt dann, er kann die dann zwar auch irgendwie auf eBay verkaufen und dann über PayPal auf sein Konto, aber es ist für ihn billiger, als wenn er sich einfach mit den Paysafe-Cards direkt Amazon-Gutscheine kauft, dann 10% Rabatt auf die Amazon-Gutscheine gibt und die einfach dann gegen Bitcoins vertickt, anstatt wenn er sich da irgendwie über irgendwelche Umwege Bitcoins kauft.
Ja, klar, schon
genauso wie einfach. Ja, oder eine Bank halt. Macht ja auch Sinn. Ich meine, du kriegst auch irgendwie, wenn du den Dollars verkaufst, weniger Geld, als wenn du Dollars kaufst.
Ich bin
irgendwo bleibt da Geld weg und keiner weiß wo.
Ich glaube auch, es ist Geldwäsche, aber finde ich gut.
Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall habe ich irgendwie...
You're committing a crime right now.
Kannst du 100 Euro kaufen, musst nur 90 zahlen, was eigentlich ganz lustig ist. Und ja, Bitcoin. Ja. Bitcoin, nur gute Sachen, nur lustig.
Nur viel Spaß, 1000 Spaß.
Fragwürdig legal, aber ich muss sagen, ich glaube, Banken sind auch komisch, da bleibt auch Geld liegen.
Und wenn es andere Leute machen, dann kann ich das auch.
Ja, nimm mir schon egal, wo Geld liegen bleibt. Auf jeden Fall wird es immer mehr wert. Bedeutet, ich habe jetzt wahrscheinlich, weil ich für irgendwie damals für 10 oder 11 Dollar die Dinger verkauft habe, wahrscheinlich hätte ich jetzt allein schon 10% mehr gemacht, nur weil Bitcoins so hochgegangen sind.
Ja. Mhm. Und die fallen auch wieder.
Aber das ist gut, weil ich habe noch so einen Trading-Bot ja am Laufen und der hat irgendwie seine letzten Trades bei, ich glaube, 12 Dollar gemacht. Und dann ging es irgendwann ja ganz extrem runter auf 4 oder so, was in der Art, und dann wieder hoch.
Ja.
Der Bot wartet immer noch. Der Bot sagt jetzt halt, ich habe fucking Trades für 12 Dollar gemacht, ich verkaufe die nur für 12,05
Dollar. Ja.
Und der läuft jetzt echt immer noch jeden Tag, jede Minute, schaut er einmal nach oder alle zwei irgendwie schon so nach, na, wie sieht der Kurs aus? Und dann sagt er, ah, nee, warte ich. Auf jeden Fall läuft da auch noch was.
Ja, die sind auf 8, 9, glaube ich, gefallen.
Also ich muss sagen, ich Bitcoin so in letzter Zeit echt ein paar coole Sachen gekauft mit. Also gutes Amazon-Zeug, fragwürdig, aber
fragwürdig.
Ja, nee, ist schon, könnte schon irgendwo Sinn machen. Die Frage ist nur, wo er die Paysafe-Singer her hatte. Ich habe neulich einen iTunes-Code gekauft, wo auch einer gemeint hat, ist für ihn irgendwie einfacher als der ganze andere Krepel.
Klar.
So ein US-Code.
Klar, wäre für mich auch einfacher, als es irgendwie anders schwarz zu waschen.
Ist mir doch egal. Der hat irgendwie mit Bargeld iTunes-Karten gekauft und dann schickt, also der schickt die auch. Also der schickt dir auch eine physische Karte ohne Gerubbel weg oder so. Also ist eine ganz nette Sache. Und VPN habe ich mir neulich gekauft für ein Jahr. Das ist so legitim dann. Also die akzeptieren einfach Bitcoins.
Ja, das ist okay.
Und
genau, wenn man schon was Illegales macht, kann man es mit illegalem Geld bezahlen.
Finde ich okay. Also ich meine, das gleicht das andere wieder aus.
Quasi. Genau. Zweimal illegal
gleich wieder nicht illegal. Richtig.
Was ich jetzt als nächstes machen will, ist, ich gehe ja bald wieder in die USA für irgendwie zu länger und ich will mir dann ein Konto aufmachen. Also so ein normales Bankkonto.
Klar,
und dann Geld waschen. Kannst du auch ohne Social Security Number? Nee, und das Coole ist dann, wenn du so, du kannst ja auf innerhalb der USA irgendwie bei Mt. Jocks oder so verkaufen und sagst dann einfach, hier ist mein US-Wire-Account, schick da mal Geld hin. Und du kannst in Deutschland das Ganze dann, also ich könnte in Deutschland Bitcoin kaufen, die Bitcoin dann für Dollar verkaufen und einfach auf den US-Account. Was dann bedeutet, ich habe irgendwie so unendlich wenig Reibungsverlust. Dafür, normalerweise verdienen Banken unendlich viel Geld, wenn du irgendwie von Deutschland in die USA überweist. Dann wollen die, kriegst du den scheiß Wechselkurs, dann kriegst du noch irgendwie, verlangt die Bank beim Senden Gebühren, verlangt die andere Bank beim Empfangen Gebühren, bist du irgendwie, keine Ahnung, unendlich viel Prozent los. Und wenn du es irgendwie mit Bitcoin machst und zwei Konten hast, kannst du einfach so flupp, flupp, fertig. Coole Sache. Ja. Und kannst dann auch innerhalb von so schnell, also innerhalb von irgendwie...
Instant.
Ja, instant, nicht so zwei Tage warten. Du musst dann immer noch warten, bis das Geld hin.
Ja, ja, klar, du musst halt immer noch auf die Banken warten, immer noch dann.
Genau, aber du kannst auf jeden Fall quasi den Transfer von Euro nach Dollar.
Ja, da kannst quasi super gut Geld waschen.
Nee, weil wenn du ein Bankkonto in den USA
öffnest, ja, also dann überweisen die das. Du zockst die Banken ab, weil die dich sonst abzocken würden.
Richtig, ich enthalte Bankengeld vor euch.
Schwein. Das ist quasi wie der neumodische Robin Hood.
Das ist aber kein Thema, weil wir haben die neulich gebailoutet, hart, von Steuergeldern.
Ja, das ist okay. Ach so, stimmt, dann sind wir denen quasi
noch schuldig. Ich mein Geld wieder.
Schuldig quasi.
Die sind uns Geld noch schuldig.
Ja, ja, genau. Genau.
Richtig.
Deswegen ist okay. Gehört nicht die Commerzbank immer noch uns? Also so irgendwie. Ja, ne?
Ja.
Könnten wir eigentlich mal hingehen und irgendwie so ein paar Stühle mitnehmen oder so?
Glaube ich nicht.
Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Kannst du mal versuchen. Ja,
gut.
Lesefu? Lesefu. Ich rede noch.
Ja, mach mal,
Marc. Immer weiter. So Refining Themen. Ruby. Ich habe gedacht, weil ich schon so oft über Ruby geredet habe, schmuggle ich das einfach jetzt ins nächste Thema rein. Ich habe ja neulich über die Refinements was gehabt, dieses neue Sprachfeature in Ruby 2.0, wo du selektiv monkey-patchen kannst, dass du quasi sagst, innerhalb von dieser Klasse überlade ich mal String, keine Ahnung, oder den Plus-Operator für Integer, sinnfreierweise, aber nur innerhalb von der Klasse. Du hast monkey-patching, aber ohne die Bösheit von monkey-patching zu haben. Alles andere funktioniert nach wie vor wie immer, aber wenn du sagst, Plus muss jetzt Minus sein, weil ist einfach so, dann geht es. Und da der Hedius, der JRuby-Lead-Programmierer-Mensch, hat da einen ganz coolen Artikel drüber geschrieben, wie irgendwie der Method-Dispatch, also wie diese Refinements dann quasi implementiert werden. Und was da ein bisschen ein Problem ist beim in sein JVM-Zeug reinfrickeln. Und er rantet so ein bisschen drüber, das ist so ein bisschen komisch. Aber ja. Auf jeden Fall wert zu lesen. Hm. Makefu. Tracking Botnets.
Tracking Botnets. Das ist mein Lesefu für diese Woche. Das ist ein Artikel von, wo habe ich es aufgemacht? Oh, ich habe es verloren. Da habe ich es gefunden. Und zwar vom Honeynet.org. Das ist quasi so ein so eine Gruppe von Security Researchern, die speziell Honeypots aufbauen, die dann irgendwie Shardware empfangen und dann die analysieren und so. Und hier ist halt ein Stück Text, beziehungsweise mehrere Stücke Text, die sich damit beschäftigen, was sind Botnets, was sind Bots, was gibt es für Arten von wie kann man das quasi analysieren, was die machen, was allgemein so ein cooler Überblick über was machen die bösen Leute gerade mit ihren Computern.
Total gut.
Sehr cool.
Das ist eine Drupal-Seite.
Maximal.
Unglaublich.
Und PHP. Oh, fuck. Und CentOS.
Dann ist es richtig gut.
Sehr gut.
Sehr
was,
cool.
Ja. Was auch richtig gut ist, ist mein nächster Pick oder mein nächster Lesefu, Perzentile. Heißt doch? Ja, heißt du im Deutschen. Benutzt aber keiner das Wort.
Was, Perzentile?
Percentile im Englischen, aber das Perzentil ist, glaube ich, in Deutsch.
Was heißt das denn?
Die obersten 90% oder das 90. Perzentil ist irgendwie so überhalb, Statistik auf jeden Fall.
Ah,
er rantet so ein bisschen drüber ab, dass man halt auf jeden Fall irgendwie das Median und der Durchschnitt gibt's ja. Das eine nimmt dann irgendwie, lässt die Ausreißer oben und unten einfach weg und macht dann irgendwie die Verteilung ein bisschen sinnvoller. Und er redet einfach ein bisschen drüber, wie das ist, wenn du so Performance-Messungen machst und dann sagen musst, ja, das ist jetzt schneller, weil oder unsere durchschnittliches Antwortzeit von unserer Webseite ist so und so, nach der Optimierung war es so. Und wenn du nur den ganz normalen Durchschnitt nimmst, ist das total sinnfrei, weil es gibt immer so einen Ausreißer, aber der interessiert dich nicht, weil dich irgendwie der Großteil deiner Kunden interessiert. Nicht dieser eine Kunde von 1 Million, der irgendwie leider 30 Sekunden warten muss, sondern dich interessiert einfach, was so der normale Kunde da macht. Da gibt es ja normalerweise den Median dafür, das Median, dass da irgendwie ein bisschen was weglässt. Und er redet dann auch ein bisschen so über die warum er diese Perzentilen liebt und sagen irgendwie das 50. und das 90. Perzentil, was man damit aussagen kann, was normalerweise bei Statistik nicht so rüberkommt. Okay. Ist ein großer Blogpost, hat einen ganzen Haufen Bilder mit irgendwelchen Bellkurven, wo du dann so rechts und links sagen kannst, hey, hier, da. Und deswegen kannst du, also wenn du es dir durchliest und dann siehst du irgendwelche anderen Blogposts, die sagen, ja, ich habe jetzt mal die durchschnittliche Geschwindigkeit, wie da was beantwortet wird, hat sich um 10% verbessert, dann kannst du natürlich auch sagen, ja, aber Durchschnitt bringt dir eigentlich echt wenig, sondern du musst ihn überhaupt. Und dann,
genau, du kannst Leute auslachen besser.
Genau, kannst du so rumstänkern und Sachen von anderen Leuten schlecht machen, wo sie ganz viel.
Finde ich toll.
So was
kann man immer gebrauchen.
Richtig. Neulich hat einer gesagt, ich bin zu negativ und das.
Nee, deswegen bist du jetzt echt positiv. Ja, also nee, das ist schon besser.
Ich bin negativ, aber gekonnt.
Richtig. Ist okay?
Ja. Negativ.
Konnte negativ. Ich habe einfach Nein geschrieben als Antwort. Da habe ich selber
das ist auch negativ.
Ich weiß, das wäre irgendwas, das ist so lustig. Dinge.
Die Dinge. The things. Und zwar ist, also bei mir ist jetzt wirklich was zu lesen. Es geht darum, es ist ein Fanfiction über The Thing, also den Film The Thing. Das war dieses am Nord-Südpol. Dieses ein Film, der auch ein Remake hatte und der auch echt gut war, glaube ich.
Hä? Ich habe keine Ahnung.
The Thing. Gut,
ich kenne The Thing
halt. Das ist 82 und 2011.
Genau.
Wahrscheinlich kennst du das Poster, das ist irgendwie so ein.
Okay, gut.
Ich mach mal.
Ich meine den von 82, den Film.
John Carpenter war das.
Genau,
Alien.
The Thing.
Nein, ja, genau.
Nee. Egal, jedenfalls. Hier gibt es. Mein Pick ist Fanfiction dazu, und zwar geht es da nicht von der Seite der Forscher, die dort halt an dieser Station sind, sondern aus der Sicht des Thing, also des Alien, und dass es eigentlich der Welt und den Leuten was Gutes tut, wenn es die quasi befällt. Und ich habe es noch nicht selber gelesen, aber es ist auch ganz schön lang, aber es soll wohl echt gut sein. Es hat irgendwelche komischen
irgendwelche Auszeichnungen bekommen. Und deswegen muss es maximal gut sein.
Maximal gut.
Ja.
Fängt außerdem mit dem Satz an, I am being Blair. Ja.
Was? Tony Blair?
Ich glaube ja.
Nee. Schade. Aber fast, glaube ich.
Mimimi der Woche. Nur der Ingo hat
zwei. Ja, ich hab gerade noch eins reingemacht, nämlich weil der Marc so über Ruby abfährt und ich habe mit Ruby und Octopress so Probleme gehabt.
Hat er immer wieder C nachgebaut und dann explodiert.
Ich weiß nicht, also es ist irgendwie...
ist doch immer das gleiche Red Cloth.
Nee. Also Octopress ist irgendwie ein Pain.
Ein bisschen.
Weil es geht immer kaputt irgendwie. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder
an... Nee, das kann nicht an dir liegen.
Oder an meinen Ruby-Kenntnissen oder an...
Ja, wenn du Ruby kennen würdest, dann könntest du ja direkt fixen.
Ja, wahrscheinlich kann ich es dann selber.
Ich fixe da immer alles.
Ja. Und die Makefiles werden so wieder beim C explodieren.
Jedenfalls ist es bei mir irgendwie mal wieder explodiert und vorher hatte ich es eigentlich so richtig gut eingegroovt mit AVM wieder, und Gedöns. Ja, und dann kam der Marc und hat gesagt, bah, dieses blöde File brauchen wir nicht mehr und die Versionen sind uns alle egal und dann ist es bei mir halt kaputt gegangen.
Ja, genau.
Aber das konnte ja auch keiner wissen.
Und
doch. Ich wusste schon, mir geht es auf den Sack.
Yes, super.
Du wolltest das ja noch auch was davon abhaben.
Genau, ich habe ein Git Pull gemacht und danach ist irgendwie alles kaputt gegangen.
Hast wieder geforst, oder?
Soll ich kurz erklären, warum?
Ja, erklär mal, warum.
Genau. Das war so, dass der Octopress hat AVMRC-Files und RBNFRC-Files. Was bedeutet, wenn du einen von diesen Versionsmanagern benutzt, wenn du mit mehreren Rubies gleichzeitig irgendwie entwickeln willst und mal wieder hin und her switchen, sagt dieses File...
In welcher Environment du bist, also
welche Version, genau. Da sagt Octopress hat dann gesagt, ja, ich will irgendwie 192 Patch Level 278 oder so. Habe ich nicht drauf. Mir ist es eigentlich ziemlich egal, was du für ein Patch Level hast. Das Wichtige ist, dass du Ruby 1.9 hast. Bedeutet, immer wenn ich da reingegangen bin, hat dieses Kackding gesagt, ich habe aber eine andere Version von 1.9. Und habe ich eben so geraged, musste dann irgendwie rage quitten, was auch immer da rauskam. Und habe ich es einfach weggeschossen, weil ich gesagt habe, ja, fucking, irgendein 1.9 ist schon egal. Wer hatte nicht 1.9 drauf? Der Ingo hat nicht 1.9 drauf. Der Ingo hat irgendwie 1.8, glaube ich, als Default.
1.8.7, ja.
Und das hatte natürlich das Problem, dass Ingo in 1.8 natürlich keins von diesen Gems überhaupt installiert hatte, die er bei 1.9 mühevoll zusammengefrickelt hatte irgendwann mal. Bedeutet, ich habe diese Datei gelöscht und Ingo war in seinem Default-Ruby, dann ist alles explodiert. Und
dann habe ich versucht, halt diese Gems nachzuinstallieren und bei irgendwie zigtausend ist kaputt gegangen.
Du hast auch das falsche Gem nachinstalliert. Du hast irgendeins nachinstalliert. Das, gut, man muss sagen, in der Fehlerbeschreibung kam irgendwie dieses Wort drin vor. Ja. DSL, genau. Genau, er hat gesagt, genau. Can't find rake Doppelpunkt DSL. Bedeutet im rake, in der rake-Klasse die DSL-Variable. Und dann hast du einfach, okay, can't find DSL, ja, genau, Gem Search DSL, Gem Install DSL. Genau. Du hast einfach das DSL
das hat installiert und
was aber gedacht, ja. Eigentlich war nur Rake zu alt. Der hat irgendeine uralt Krebel-Version von Rake wahrscheinlich.
Nein, dann habe ich ein neues Rake installiert und trotzdem hatte ich immer noch die alte Ruby-Version. Das ging gerade auch nicht.
Ach so, richtig, weil du, ja.
Das richtige Rake hatte ich dann. Und immer noch das falsche Ruby. Jedenfalls war das für mich alles kaputt und ich habe irgendwie saß immer davor und habe gedacht, scheiße, ich will doch nur diese blöde Sendung veröffentlichen. Und dann habe ich voll frustriert eine Mail geschrieben und hier veröffentlicht mal einer, weil irgendwie bei mir ist kaputt.
Hat es einer getan.
Ja, Marc hat es dann getan.
Passiert, ich hab's dann und hab's dann auch irgendwie kurz noch irgendwas gefixt, irgendwas geupdatet, weil eins von diesen alten Gems, das Problem ist halt auch, wir sind auf einer Octopress-Version von vor... Wann auch immer wir das angefangen haben,
wir haben
es nie geupdatet.
Ja, geht ja auch nicht, weil wir dann alles brechen würden.
Wie alles brechen?
Wir können da wahrscheinlich schon mergen. Ja, wir müssen halt den Scheiß reinmergen. Keiner von uns hat Lust, den Scheiß vom normalen
Octopress
reinzumergen. Das geht ja.
Steigen wir.
Das geht ja.
Ja, deswegen haben wir ja irgendwie, was auch immer, bgtest.marksäger.webfactional.com oder so.
Genau, deswegen steigen wir auch auf Sirius irgendwann mal um und.
Hab ich kaputt gemacht.
Hast du kaputt gemacht?
Sirius.
Ja, nur die Demo-Installation, da habe ich neulich irgendwas.
Klar.
Also, auf jeden Fall wollen wir auch weg von dem Octopress, weil es ist irgendwie mit Podcasting, es ist, funktioniert zwar irgendwie, aber es ist echt nicht dafür ausgelegt und, weiß nicht.
Geht schon. Aber
es geht, wir machen es ja auch, aber es geht halt auch öfter mal
einfacher.
Kaputt.
Das ist halt das Problem. Also es sind irgendwie 28 Gems, die das Ding installieren will, von irgendwie Python-Bindings für Ruby und irgendwelchen Markdown-Fuck-Shit.
Ja, das baut irgendwie für
Red Cloth, Blue Cloth.
Genau, es baut auch irgendwie so Syntax-Highlighting und gibt es halt nur irgendwie eins auch von Python, was echt gut ist. Und
da gibt es auch Ruby-Ports von diesem Python-Ding und angenehme Sachen, die nicht so krepelhaft sind.
Das wäre zu einfach.
Richtig. Auf jeden Fall ist es für uns ein bisschen zu komplex. Schön ist, es kommt irgendwie statisch raus und es funktioniert ja alles. Die Homepage funktioniert ja aktuell, außer die einen Kommentare von Sendung 30, weil ich da irgendwie ein Typo gefixt hatte. Und dann hat sich die URL geändert, weil da irgendwie Binargewitter stand. Ich habe eben binär draus gemacht.
Da habe ich mich wieder vertippt.
Ja.
Kommt vor.
Nicht
kommt
so schlimm. Vor. Ja, ist schon ein bisschen ein Krepel. Aber also deswegen es ist, haben wir ja irgendwie eine halbfertige zweite Version, die nicht auf dem basiert. Und Flydi, der an...
Und Flydi haben wir.
Und Flydi
haben wir. Flydi,
und die Pilze.
Flydi, und die Pilze.
Flydi, Flydi baut Pudding. Ich muss immer ein bisschen lachen. Das ist wie Pudding ist nur mit O.
Flydi, und die Pudding.
Sehr schön.
Oh, yeah. Ja. So. Aber es wird alles gut. Irgendwann wird alles gut. Und
da müsste sich nur einer mal hinsetzen und den Scheiß zusammenfrickeln. Ja, und ich muss mal schauen.
Das heißt nicht frickeln, das heißt
frickeln.
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 Wie von krepeln und frickeln. Ist doch wohl klar, wo das frickeln herkommt.
Genau.
Aber ist schön,
dass dann lese. Nee, Quatsch. Picks.
Picks. Pickstarter.
Richtig, der gute alte Pickstarter.
Der Pickstarter.
Make-Fu.
Ich habe einen Repick von, wo ich es jemals gepickt habe, glaube ich, ein Jahr schon wieder her. Mhm. Und ich will einfach jedes Mal wieder dran erinnern, weil das einfach ein tolles Projekt ist, nämlich Toho Loves oder LFS, das Least Authority File System. Weil es macht immer noch alles richtig. Es macht irgendwie Krypto über mehrere Systeme. Es macht Sharding und Splitting und keine Ahnung was, halt diesen ganzen, dass du Redundanz und dass du quasi ein RAID hast, mhm, auf mehreren Systemen. Und es lässt sich auch halbwegs einfach aufsetzen. Und eigentlich ist es ein cooles Projekt. Schade, dass es nicht, also es geht weiter tatsächlich. Ich habe hier, ja, die haben irgendwie Nachrichten vom 30.10.
Ja, die haben auch irgendwie neulich noch eine neue Version released, diese 1.9.2.
Genau, aber die bricht überall, aber das ist ja egal.
Schön, fixing regressions in mutable files and directories, aber geht überall kaputt dann.
Ja gut, das heißt. Ja. Und ja, die sind auch, ja, das.
Benutzt du es?
Ich habe es heute wieder aufgesetzt, deswegen musste ich die Pre-Show dafür nutzen.
Für was könnten wir es denn benutzen? So Backups auf Taroe Loves und dann gegenseitig so mitsichern helfen?
Ja, genau sowas. Dafür ist es eigentlich.
Also, wenn man so File Machine Backups macht, könnten wir da auch so Urlaubsvideos tauschen?
Tauschen?
Oder geht so
auch. Das ist ja gerade das Coole. Also, du hast, erstmal hast du deinen eigenen Space und das funktioniert halt mit super krasser Krypto. Ich habe darüber schon mal geredet. Mhm. Und du kannst dem anderen aber auch zum Beispiel ein Read-Only-Freigabe geben. Das ist halt ein Key und der hat halt die entsprechenden Permissions und kannst ihm geben und dann kann er sich die anschauen, ohne sie zu ändern zu können. Und das ist eine ziemlich coole Sache eigentlich.
Ja, aber kann man ihm auch irgendwie Write-Permissions geben,
ja,
oder so?
Dass du kannst, dann, also dass normalerweise.
Du sagst, wir sharen uns jetzt einen, ja, ja, Folder, genau, der heißt kannst, irgendwie genau, Urlaubsfilme und dann.
Genau, du kannst, ja, genau. Du kannst dem, du kannst auch sagen, okay, wir haben jetzt zusammen einen Folder, weil ich dir die Write-Permissions mitgebe, mit dem Key, mit den, also es sind Capabilities, heißt es da, und es ist ein, wenn der andere quasi diese Capabilities hat, dann kann er auch in diesem Filesystem rumfuschen.
Und wie ist das mit so Größenfreigaben? Kann ich also auch sagen, ja, keine Ahnung, ich will da jetzt für mich noch irgendwie alle Dateien, die ich habe, plus noch irgendwie 50 Gigabyte, kann jeder machen, was er will, oder nehmen die einfach?
Also da, also gerade ist es noch so, dass es auf darauf aus ist, dass die Leute nett sind. Deswegen ist es auch so, dass du, wenn du da mitspielen willst, dann brauchst du einen speziellen Key für den Introducer, dass du da quasi mitmachen darfst überhaupt. Wichtig ist halt so, dass die Leute punchbar sind.
Richtig. Genau. Nee, so ich suche immer noch so, kommen wir auch nachher noch dazu, so ein Friend-to-Friend-Sharing-Zeug, wo man sich einfach gegenseitig Dateien hin und her schicken kann.
Genau, und Linux-Distribution.
Und genau.
Urlaubsvideos.
Urlaubsdistribution.
Ja.
Linux-Videos.
Genau, also ich wollte einfach mal dran erinnern, weil das Projekt immer noch cool ist.
Richtig. Es ist halt immer so schade, weil das ist schon ein bisschen kreplig. Die brauchen die nicht irgendwie noch eine gepatchte Version von Cheetah und irgendwelchen Python-Asyncreation.
Ja, also die brauchen.
Kann ich da nicht irgendwie sagen, einfach pip install, ja, Tahoe Loves?
Du kannst pip install all my data minus Tahoe. Ja.
Und dann habe ich.
Dann hast du eine Tahoe-Version.
Aber dann hast du irgendwie so einen Introducer und noch irgendwie einen Krepel-Nupsi und dann musst du
genau, also
Dateien irgendwas eintragen.
Genau, also die Idee ist, genau, du hast einen Introducer und der sagt dir sozusagen, wo die Bricks stehen, die du erreichen kannst. Und wenn du dann kannst du dich gegen die Bricks connecten mit dem speziellen Krypto-Kram halt. Und dann
den brauchst du dann immer oder können die Bricks dann irgendwie über eine Distributed Hash Table untereinander dann wieder oder wie läuft das?
Also die aktuell ist es so, dass du einen Introducer hast, das ist gerade ein bisschen blöd, aber ja, du kannst den Introducer austauschen
Und die Bricks behalten ihre Informationen, die sie gespeichert haben. Das ist nämlich ziemlich cool. Ah, okay. Das ist mir irgendwie hart verreckt vom...
Kannst du mehrere Introducer haben, dass du so redundant sagst?
Glaube ich, sind sie dabei. Ich weiß nicht, ob sie schon gebaut haben, aber das ist auf jeden Fall einer von den, von den Punkten, die sie irgendwie andingsen wollten. Das Interessante ist aber, wie gesagt, selbst wenn dir dein Introducer wegbricht, dann lässt du die Bricks einfach auf dem anderen zeigen und dann funktioniert alles wieder wie vorher. Das heißt, du hast auch noch deine Daten und Shit. Und das ist eine ziemlich coole Sache, weil, wie gesagt, mir ist verreckt mal vor irgendwie ein paar, was weiß ich, irgendwann, ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es halt auch nicht benutzt mehr. Ja. Und jetzt habe ich es heute wieder aufgesetzt und es war alles noch da. Die ganzen Daten, die ich mal irgendwie gespeichert habe, irgendwie alles, was ich ausprobiert habe. Und das ist schon echt eine coole Sache.
Ja, und also man kann dann auch irgendwie drauf zugreifen. Also du musst dann irgendwie noch so ein Gateway haben. Also lokal musst du ein Gateway laufen lassen, um auf den
also Dienst Tahoe zu... Du musst Tahoe lokal laufen lassen.
Genau, und dann musst du noch einen Client haben, der noch mit der Tahoe kommuniziert. So.
Ja, genau.
Und also. Das geht entweder über eine REST-Web-API.
Ja, die ist scheiße.
Oder SFTP.
Ja, genau.
Und also es gibt dann irgendwie als Clients einen Webbrowser, es gibt ein Kommandozeilentool, wobei da auch wenig Freude aufkommt, irgendwie zu sagen, so also rein put, raus get.
Ja, ja, genau.
Also Windows Virtual Drive wohl, was ja für uns recht komisch ist. Genau. JavaScript Frontends. Gott weiß. Tahoe Backup Tool, Duplicity, SFTP und Fuse.
Genau, Duplicity kann nämlich hinsafen, was eine coole Sache ist.
Ja, wobei ich denke, also SFTP ist schon eigentlich ganz cool. Das kannst du dann in normalen Systemen irgendwie einfach so rein einbauen.
Ja, ja.
Wenn es dann wirklich, ist es SFTP, also SCP?
Ja.
Oder ist es FTP mit SSL?
Es ist SFTP. Ist nicht FTPS, sondern genau. SFTP.
Okay, gut.
Also da kann man nämlich direkt
FTP, Klammer auf Secure. SFTP schreiben, bedeutet, sie haben dann auch FTP und SCP quasi.
Also wichtig, ja.
SFTP ist auf jeden Fall SSH, ist über genau. SSH und FTPS ist über SSL.
Das ist genauso wie mit HTTP und HTTPS, weil da ist dann SSL am Ende, auch wenn es am Anfang
ist.
Also du kannst FTP machen und auch SCP, das ist gut. Ja.
Also es kann echt viele coole Sachen, aber es sieht halt hässlich aus, wenn man es irgendwie das erste Mal sieht.
Mhm.
Und weil Doku ist halt auch, ja, ist halt irgendwie da, aber so richtig cool. Quickstart Introduction, mal gucken, wie die aussieht. Gerade.
Pickstart Introduction.
Sehr sagen gut. Hier Tahoe -- Version. Also funktioniert wohl auch auf Windows, was eine coole Sache ist.
Mhm.
Genau. Und man hatte halt die Einschränkung von einem RAID. Das heißt, die kleinste Box, also der kleinste Speicher ist der maximale Speicher.
Ah, oh, scheiße.
Da muss man halt schauen, dass man das anständig verteilt.
Das ist ein bisschen lame.
Ja, es ist halt RAID.
Aber können die es nicht irgendwie in Blöcke machen? Einfach sagen, ja, hier gibt's irgendwie, wir haben 5 GB Blöcke und dann verteilen wir die halt irgendwie so, schaden wir die rüber. Weil sonst hätte ich gesagt, ich habe noch also die 38 VPS, die ich nicht benutze.
Ja, das Sharding macht halt dein Client.
Okay. Schade.
Also du kannst ihn bestimmt überreden, dass er irgendwie das Richtige macht, aber dann hast du wieder das Problem, okay, was mit Redundanz? Was ist, wenn diese große Box verreckt? Scheiße ist dann.
Ja, nee, dann sind deine
fucking Daten weg.
Nee, dann sagst du einfach, machst halt so wie alle anderen fucking verteilten Datenbanken. Dann sagst du einfach, wir haben hier 50 Megabyte Blöcke und du musst dann halt sagen, ja, dieser Block muss halt auf 5 Rechnern gleichzeitig sein.
Ja, dafür musst du aber halt auch und wissen, dass dieser Rechner halt quasi alle, also du hast das Problem, wenn du wenig Platz hast, dann kannst du...
Und ja, aber das machen ja alle. Normalerweise hast du dann so einen Hashring und du hashst dann jeden Block quasi und dann tun die Rechner sich quasi so im Ring anordnen und sagen, ich nehme jetzt von hier bis da alles.
Nee,
und da und dann sagen die...
Es gibt immer noch das Problem, stell dir vor, dass irgendwie eine Kiste mit 5 Terabyte Platz und dann hast du eine Kiste mit 1 Gigabyte Platz. Ja? Wenn dir die Kiste mit 1 Gigabyte Platz verreckt, dann kann man sich vorstellen, dass da weiter funktioniert, aber wenn die Terabyte Platte verreckt.
Ist doch völlig egal. Du sagst einfach, für jeden Block, der muss 3-mal da sein. Auf 3 verschiedenen Maschinen.
Und dann ist es irgendwann kaputt, weil die eine Box voll ist.
Ja, dann sagt die eine Box halt, ich nehme nichts mehr an.
Ja, und dann, was sagst du, willst du dann auf der anderen weiterspeichern in der Hoffnung, dass sie niemals verreckt? Oder willst du die Redundanz? Das ist ja die Frage.
Ja, dann sagt dein Cluster halt, tut mir leid, ich bin nicht mehr healthy und kann das nicht mehr annehmen. Ja, aber du hast mehr als 2 Boxen wahrscheinlich. Hast du halt 5 Boxen und dann...
Du kannst Tahoe auch sagen, es ist mir egal, nimm einfach so viele, wie du... Also du kannst ihm so bestimmte Parameter geben, wie viele Kisten müssen da sein.
Mhm.
Zum Beispiel kannst du sagen, es müssen immer alle 7 Boxen da sein und dann hast du halt quasi... Keine
Ausfall. Das ist ja wie bei allen verteilten Datenbanken auch, dass du halt sagst, ich muss, also der Write ist nur successful, wenn 7 Rechner gesagt haben, ich hab's.
Ja, ja, genau, das kannst du da halt auch einstellen, aber du hast halt trotzdem das Problem, wenn du Redundanz haben willst, wenn du Ausfallsicherheit haben willst, dann musst du dafür sorgen, dass halt auch
entsprechend viel Rechner da hast. Ja, klar, aber du musst, also, dass die gleich groß sein müssen, ist halt echt total komisch, weil du kannst.
Ja, also
dann,
das Problem.
Also, das ist ja normalerweise also bei den RAID-Geschichten, ja, ist einfach, weil die scheiße doof sind und einfach sagen, hier Block 12, Block 12, Block 12.
Ja. Also, das. Kimmerod. Ja, die Sache ist halt. So. Also ich meine, da gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Also, eine große Files ist schwierig. Also, wenn du halt größere.
Und das ist so ein kleiner Dienst, der dann läuft auf seinem Rechner, wenn du da Daten reinschmeißt, dass er das irgendwie versinkt. Weil ich meine, du könntest auch Ceph benutzen. Das ist nicht ganz so sophisticated.
Das ist der das von DreamHost.
Genau.
Dieses verteilte Dateisystem.
Genau, die haben jetzt aber eine eigene Firma gegründet vor ein paar Jahren. Und bieten da auch Professional Services an und sowas. Und da ist es halt auch so, dass du einfach Data-Nodes zur Verfügung stellst und Metadaten-Nodes und einen Logging-Node und die ist immer redundant, also mehrere davon, je nachdem gibt es eine Berechnung, wie viele von was brauchst und da kannst du wirklich sagen, speichere mir das mal mindestens dreimal und der sorgt dafür, dass es dann halt wirklich dreimal verteilt ist, das heißt also, dann könnten je nachdem, wenn du jetzt nur drei Storage Nodes hättest, könnten zwei verrecken und es wäre immer noch alles da.
Ja, ja, quasi. Genau, sowas kann man halt auch alles machen. Das Besondere ist halt, dass du das Larves Krypto macht drüber.
Das ist halt das Coole. Ansonsten würde ich nämlich sagen, es gibt ja auch so Sachen, gerade React oder Cassandra, genau. Du kannst ja da terabyteweise Daten reinspeichern. Du brauchst halt irgendjemand, der die Daten vorher aufsplittet und dann da ins Backend schreibt. Genau. Und das wäre halt cool. Also Taue macht ja echt cool mit den, also gerade die Capabilities und das Splitten und Krypten von deinem Zeug.
Ja.
Das ist ja geil. Nur dass irgendwie das Backend, ja, schade. Das, also gerade wenn die irgendwie ein React Backend oder so hätten, dass sie sagen, ja, wir machen jetzt unser Metadatensystem quasi. Also ist ja im Grunde auch nur so wie eine Festplatte und ein Dateisystem.
Ja.
Die einen bieten dir halt Blöcke an und sagen, hier hast du einen Block, schreib irgendwas rein. Das könnte dann halt deine verteilte Datenbank sein. Und dass Tahoe dann einfach sagt, ja, wir machen hier so krasse Kryptosache vorne dran. Und deswegen brauchst du auch einen Client dazu.
Aber ich meine, die Kryptosache könntest du halt auch, indem du einfach sagst, du machst jetzt Krypto auf deinem Filesystem. Also wenn du ein Block-Filesystem hast.
Ja, das habe ich schon mal ausprobiert. Das ist ein Scheiß. Habe ich alles ausprobiert. Sagt.
Ja, hast du auch keine Rechteverwaltung und so, die entsprechend gut ist, wo dann...
Also ich hab's.
Ja, aber du könntest ein Krypto-Setup.
Ja, ich hab's mit Glaston mal probiert.
Und, oh fuck.
Und ja, ich hab's mit allen möglichen Scheiß probiert und das ist alles riesig.
Und dann hast du ein du hast das Block-Device genommen und ein Krypto-Setup drüber gelegt, oder was hast du gemacht?
Nee, ich hab das als Filesystem, wie heißt denn dieses blöde Teil von Ubuntu, was du da hast?
Ubuntu Lux. One?
Nee, was? Nee, Ubuntu, was die als Krypto machen, als Userland-Krypto.
Und benutzt nicht auch
Krypto-Setup? NKFS.
Ja, genau, NKFS war das. Und das ist alles blöd. Und Blöcke anständig handeln, habe ich noch kein Dateisystem gefunden, was das so richtig cool kann. Hm. Weil du hast ja auch das Problem immer mit dem Sharding und mit dem Aufsplitten-Kram. Das ist kein triviales Problem.
Also. Deswegen fände ich es schön. Da gab's mal React Fuse, gab's mal irgendwie ein Projekt, aber die sind alle nie so wirklich weit gekommen. Also gerade so eine verteilte, da hast du dann auch, was Rechteverwaltung angeht, nicht so gut, aber du kannst einfach sagen, sei kein Arschloch und lösch keine Daten.
Ja.
Also gerade so, wenn du unter Freunden was dir zusammenbaust. Mhm. Aber da gab's halt auch noch nichts, was das wirklich so elegant gelöst hätte. Ansonsten hätte ich gesagt, klar, hier, ich habe einen Heimserver, lasse ich irgendwie React drauflaufen. Kriegt er irgendwie baue ich ein neues Volume mit irgendwie, keine Ahnung, 100 Gigabyte Platz und dann ab dafür.
Ja, also so Block-Devices richtig cool verteilen ist gerade.
Also das wäre halt auch bei Taue Loves, das wäre eigentlich auch nicht so die schlechteste Idee, dass ich einfach sage, ich baue mir jetzt da einen neuen User-Account oder irgendwie ein neues Image, wo du halt 100 Gigabyte Platz hast und dann mach halt mal rein, was reinkommt.
Ja.
Da müssten wir mal reden oder so.
Okay, Tao Loves RetroShare.
RetroShare, ja, das ist so die andere. Ich suche gerade immer noch so ein Friend-to-Friend File-Sharing-Dingens, weil wir haben jetzt alle irgendwie schnelle Internetanschlüsse und wenn wir Dateien haben wollen, dann können wir uns auch selber hin und her schicken. Also ich habe fucking 10 Megabit Upload. Vor einer Zeit lang hatte es noch nicht mal immer als Download. Und da hatte ich meine Bachelor-Thesis ja über das Thema geschrieben, so anonymes File-Sharing, so aus Sicht von, keine Ahnung, mir.
Echt?
Ja, da. Okay. Das war echt interessant, so netzwerktechnisch und Krypto war echt viel dabei. Ich habe neulich bin ich mal wieder auf RetroShare gestoßen. Was und eigentlich ist es gut. Es ist eigentlich technisch gesehen saugut. Es ist irgendwie serverlos, komplett dezentralisiert, eine Distributed Hash Table. Du hast da nicht nur File-Sharing drin, sondern du hast Turtle-Hopping implementiert, weil du connectest zu Freunden und kannst dann über diese Freunde quasi Freunde der Freunde Dateien dadurch transferieren.
Ach so, sowas.
So, durchtransferieren, oder? Suchen werden auch weitergeleitet, aber du hast immer nur Kontakt zu deinen direkten Freunden, sonst zu niemand. Mhm. Und die das haben
wird dann
auch
super
noch
slow, oder? Wenn du über mehrere Hops gehst.
Ja, aber normalerweise allein schon mit einem Hop dazwischen, also mit nur deinem Freund, hast du schon irgendwie, wenn du 5 Freunde hast und die haben jeweils auch noch 5 Freunde, die du eventuell nicht kennst, du kommst da recht schnell auf recht viel Daten. Mhm. Die Dinger haben noch einen Messenger drin, was irgendwie mäßig interessant ist, aber die machen auch so Serverless Messaging dann. Mhm. Sie haben Foren drin, was recht cool ist. Bedeutet, du siehst, jeder kann ein Forum eröffnen und du siehst halt alle Foren, die deine Freunde sehen oder Freunde deiner Freunde. Bedeutet, du hast so ein großes globales Forum quasi. Kannst deine eigenen da auch einrichten, wenn du irgendwie keinen Bock auf Spam hast, sagst du, hier habe ich privates Forum, können nur irgendwie Leute rein, die ich mag. Oder Leute von, ja, Freunde von Freunden. Kannst Channels machen, was ganz cool ist. Dann kannst du sagen, hier ist ein Channel, der heißt irgendwie Marks Urlaubsfotos. Und dann können Leute auf deinen Channel subscriben und die werden automatisch jede Datei, in diesen Channel gepusht wird, runterladen.
Okay.
So gute Linux-Distribution, Channel, ISO.
Ja. Yeah.
Wo dann irgendwie alle automatisch sagst du, okay, hier, ich sign, also das ist alles auch irgendwie so GPG-Kryptomäßig, du signierst dann einfach in deinem Channel, sagst du, hier, ist eine neue Datei drin, wie wär's denn? Und dann wird die einfach mal knallhart runtergeladen. Sie haben Voice-over-IP drin, sinnfreierweise, auch so serverless Voice-over-IP-Zeug, weiß nicht.
Das wird dann auch scheiße, wenn es über mehr als einen Hop geht, oder?
Ja, das ist auch. Ich glaube, da kannst du auch nur mit direkten Kumpels dann so, ja. Haben so den üblichen Download-Link-Support, haben irgendwie NAT-UPNP-Zeug. Es funktioniert eigentlich echt gut. Sieht ein bisschen aus wie Kotze, weil es QT ist. Und auch so, also wirklich so nicht-Native-QT und von Leuten, die echt nicht, also.
Denen ist es halt auch nicht so wichtig.
Ja, richtig. Aber es funktioniert. Es funktioniert headless. Also ich habe es auf meinem NAS laufen. Was ganz cool ist, weil wenn ich dann online bin und ich habe meinen NAS als Freund, dann können natürlich alle Freunde von mir über mich von meinem NAS runterladen. Der Hop von meinem NAS zu mir ist WLAN. Bedeutet, der geht einfach mit vollen, keine Ahnung, 100 Megabit und von mir dann raus ins 10 Megabit und ist schon eine nette Sache. Das ist so ein bisschen mein Pick. Es ist ein bisschen schade, also die sind noch da gerade am
Redesignen.
Immer. Genau. Ist ganz, was sie auch noch haben, ist ganz cool. Chaträume, also so Gruppenchaträume oder Lobbys. Bedeutet, wenn du irgendwie keine Freunde hast, aber gerne Freunde hättest, dann kannst du da reingehen und sagen, hallo, will jemand Freund werden?
Das macht da jedes Programm.
Ja, aber so kannst du halt im Programm die Keys austauschen. Du kannst irgendwie einfach im Chatraum auch sagen, rechte Maustaste, Insert Certificate. Und dann ist da ein Link und dann kann der andere das auch machen. Du klickst gegenseitig auf die Links und dann seid ihr auf einmal Freunde und könnt connecten und auch suchen. Aktuell, wenn du keine Freunde hast, da sind sehr viele Franzosen drin, seitdem bei denen dieses Adopi-Zeug durch ist, sind die so ein bisschen scharf aufs anonymes File-Sharing. Sind ein paar Amis drin, sehr viele Deutsche, erstaunlicherweise auch, also so verhältnismäßig.
Ist das im Aua drin, oder?
Ja. Ja. Genau, und da kannst du dann halt so...
Oh, existent fast.
Kannst du halt so Dinge tun, was eigentlich ganz cool ist. Sieht ein bisschen komisch aus, aber es ist echt gute, technisch gesehen, echt super Software. Eine der wenigen, die dieses Turtle Hopping implementiert. Es ist Cross-Plattform, also Linux, Windows, Mac, gibt Binaries für alle und kann auch headless laufen. Bedeutet, ich habe es halt auf dem NAS so gemacht, dass ich mir ein X geforwardet habe, das Ding einmal gestartet, meine Einstellung gemacht, habe gesagt, hier folgende Ordner sharen. Der hasht die dann automatisch, so jede Stunde oder so. Mhm. Und dann habe ich es irgendwie headless gestartet in der Screen-Session und dann macht er da jetzt und ist immer online. Mhm. Retro-Share.
Kann ich jetzt dann Freund werden da?
Und ja, könntest du.
Dann können wir alle deine auch, Freunde werden.
Ihr könntet direkt Freunde von meinem NAS werden.
Das wäre natürlich super cool, wenn das NAS
quasi... Ich sag mal, ihr mögt doch meinen Heimrechner.
Ich liebe deinen Heimrechner.
Richtig. Und dann könnten eure Freunde quasi auch
mein Heimcomputer könnte ja mit deinem Heimcomputer auch Freunde werden.
Wir könnten so dicke Buddies werden, so richtig dicke Buddies.
Ja, und dann machen wir unser eigenes Web of Trust.
Ja, das kannst du auch. Du kannst dann noch Freunde signieren und kannst sagen, dem trust ich total. Hat bisher noch keinerlei Auswirkungen.
Aber ist cool.
Aber du könntest dann sagen, wenn jemand von meinen Freunden, dem ich voll truste, jemand anderes voll trustet, darf der direkt zu mir verbinden. Das wird so das Nächste, dass du halt auch mehr direkte Connections hast.
Das heißt, da passiert auch wirklich noch was bei dem Projekt.
Ja.
Weil Retro-Share hat sich jetzt schon ein bisschen altern.
Ja, das war Retro. Früher, zur Zeit meiner Thesis war das echt krepelig und ganz komische Leute irgendwie am Anfang mit dabei, aber die entwickeln hart weiter und haben irgendwie
eine gute
Entwickler-Community.
Finde ich cool. Für mehr Sachen, die weitergemacht werden.
Ich baue das jetzt mal kurz.
Ich baue das
auch gerade, das ist super cool. Slow.
Vanity Gen.
Ich bin schon ein Stück weiter als du.
Ich rede jetzt über Vanity Gen. Vanity Gen ist ein, Vanity, so Eitelkeit, ein Eitelkeitsgenerator. Bedeutet, wenn euch eure Bitcoin-Adressen zu nervig sind, dass die immer nur so 18.12b25.9aj sind, dann könnt ihr da Bitcoin-Adressen hashen lassen, die eine gewisse Zeilenfolge enthalten. Also mein Nickname RB2K, da habe ich ja gesagt, ja, mach mir mal eine Adresse, wo RB2K am Anfang steht. Und dann lässt ihn so 15 Minuten rechnen und sagt, ja, hab eine und hab also die passenden Public-Private Keys gefunden. Oder wenn du mal eine Bitcoin-Adresse, wo Balls drin vorkommt oder sowas haben willst. Wenn du irgendjemand nicht magst, dann kannst du einfach so hier 1S schick mir
meine Balls.
Genau, auf jeden Fall kannst du dir
kann man das auch auf der Grafikkarte rechnen lassen?
Das
heißt, dann kannst du viel längere Sachen noch vorne haben.
Oh, warte mal, doch nicht.
Fuck. Oh, fucking also, Müll, ey.
Does not use OpenCL oder CUDA.
Oh, ja, das wäre so cool, weil dann könntest du super hart rechnen und die irgendwie super krasse Sachen zusammenrechnen.
Ja, auf jeden Fall. So du kannst dann alle deine CPU-Cores ausmaxen und dir...
Ja, aber du weißt ja, wie das ist. Du brauchst Grafikkarten, damit du coole Sachen haben
kannst. Richtig. Aber du kannst dann Makefu dir irgendwie so eine Amazon-Rieseninstanz hochfahren und dann einfach einen Dollar zahlen, hast du eine Adresse, wo Makefu drinsteht.
Yeah. Oh yeah. Alright. Aber eigentlich muss das einer auf...
Das gibt es als Service schon.
Nee, es müssen als OpenCL und CUDA
quasi. Ja, es gibt es als Service und ich glaube, die haben irgendwas Dickeres als die normalen Vanity-Gen. Auf jeden Fall kann es, ich weiß
ja, ich
nicht,
meine, das Service Problem heißt. Es kann ja auch nicht das große Problem sein, das irgendwie auf einer GPU zu rechnen.
Passt.
Home Run. Ja, also wenn ihr KDE benutzt, könnt ihr euch das mal angucken. Das ist quasi ein...
Not found.
Was? Not found? Dann bist du auf den falschen Link gegangen.
Nee.
Dann... Hast du da irgendwo ein Leerzeichen zu viel? Keine Ahnung.
Ich habe da fucking raufgeklickt, Ingo.
Also ich habe da vor ein paar Minuten draufgeklickt und es ging noch.
Drück mal 5.
Ich drück da jetzt nicht 5.
Ich ändere mal den Link auf was geht.
Ich ändere mal hier auf was anderes.
Hä?
Ich mach mal hier.
Irgendwas.
Introducing Home Run, vielleicht das hier.
Ja. So. Und wieso war das falsch?
Du bist ein Noob einfach.
Da ist vielleicht irgendein Zeichen reingerutscht.
Sag, Mark, hast du es gefixt?
Ja.
Okay, alles klar. Oh.
Leute. Also Home Run ist ein Launcher, ein Fullscreen-Launcher für KDE. Ich weiß nicht, wie heißt dieses
Dash? Desktop.
Dash oder so gibt's da bei Ubuntu oder so.
Ja,
was dir halt alles anzeigt.
Und auch die Amazon Premium-Links
dann. Ja, gut, aber das ist jetzt bei Home Run nicht der Fall. Ist halt so
dann will ich's nicht.
Kannst du dir bestimmt einbauen lassen, wenn du willst.
Geil.
Das ist, zeigt dir also auf deinem Bildschirm die ganzen Programme an, deine Lieblings, Verknüpfungen und deine letzten Dokumente und sowas. Sowas ein bisschen, was die Netbook-Oberfläche von KDE vorher auch schon gemacht hat. Bloß ein bisschen schicker. Haben 2-3 Leute gebastelt und wer darauf steht, seinen Desktop quasi schon als Schnellstartmenü zu benutzen.
Der benutzt ihn doch wie ein Desktop.
Ja.
Eigentlich schon.
Naja, gut, aber in deinem Desktop hast du vielleicht nicht gleich die letzten recent used Documents und sowas, zuletzt benutzte Dokumente und sowas gleich liegen, weil das muss ja da automatisch reinkommen.
Dafür habe ich ganz viel anderen Müll zu liegen.
Das ist schön, dass du ganz viel anderen Müll
zu liegen hast. Beziehungsweise gar nichts, sondern bloß mein Desktop-Hintergrund, weil ich das bei Arch Linux beim Awesome niemals eingerichtet habe.
Ich habe das
gut.
Auch nicht eingerichtet. Ja, aber ich müsste erstmal die zigtausend, guck mal, ich muss erstmal zigtausend. Ich habe.
Das ist mein Desktop.
Try harder.
Mein Desktop hat lauter Notizblätter,
die leer sind. Das ist echt schön,
ja. Aber man kann ja auch eine Menge dran. Also kann sich mal Home Run ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal irgendwie großartig in KDE einzieht, aber sieht auf jeden Fall nett aus. Kann man mal ausprobieren. Jo, Home Run.
Richtig.
Sehr schön.
Fitbit One. Ich habe so einen kleinen Nupsi hier.
Hast mal wieder einen.
So, ja. Das ist auch so klein und hat irgendwie ein cooleres Display.
Wir haben letzte Woche schon drüber gerantet.
Nö, nicht gerantet.
Nicht über den.
Sondern
über
aber das ist ja, sie sind hier eher alle gleich.
Nein, aber der kann jetzt auch Bluetooth. Jetzt kann man dich bestimmt da auch drüber finden. Irgendwie.
Garantiert. Egal. Nee, er ist im Grunde so ziemlich exakt gleich wie der andere, der davor. Nur, dass er jetzt eine Silent Waking-Funktion hat. Bedeutet, du kannst irgendwie dem Ding sagen, er soll dich irgendwie morgen wecken um 7 Uhr oder so.
Hat funktioniert.
Und dann vibriert er an deinem Handgelenk. Also du kannst ihn ja so, wenn du willst, kannst du so ein kleines Armband nehmen, gehst zum Schlafen, das hin und der analysiert dann, wie du dich wann bewegst. Und sagt dann, na, du bist 5-mal aufgewacht, du bist um da ins Bett gegangen, bist du dann aufgestanden, wenn du Lust hast. Und die neue Fitbit One-Version hat jetzt auch noch die Möglichkeit, per Bluetooth zu synchronisieren. Bedeutet, er synkt jetzt mit dem iPhone, was ganz cool ist. Da muss ich ihn nicht mehr irgendwie an die Funk-USB-Station ankrepeln. Und außerdem, keine Ahnung.
Ist halt, was siehst du dann, wie viel du gelaufen bist pro Tag?
Du bist, wie viele Schritte du gelaufen bist, wie viele Stockwerke du höhenmäßig Unterschied hattest. Du kannst.
Wie oft der Makefu dein Ding geschüttelt hat, das ist wahrscheinlich.
Wie oft der Makefu dein Ding geschüttelt hat, ist auch sehr schön. Makefu schüttelt mein Ding, ja. Titelvorschlag.
Ich hab dir 100 Mal das Ding geschüttelt.
Vielen, vielen Dank.
Kein Problem.
Genau. Und. Es ist so ganz nett, du kriegst dein Badges, der sagt dir dann so, wey, dein Ziel sind 10.000 Schritte pro Tag. Und
das kannst du dann auch direkt sharen auf Facebook.
Wahrscheinlich. Ich habe so ein Backup-Dingens dafür geschrieben, das mit OAuth auf der Seite geht und dann dir das nach YAML-Files rauszieht, dass du dann immer siehst, jede Nacht, wie lange du geschlafen hast, wenn du es denn mittrackst, wie viel du dich bewegt hast. Kannst du dann irgendwie noch korrelieren, wenn du eine fucking WLAN-Waage hast mit deinem Gewicht und so, Spielereien, total cool. Fitbit praktisch. One ist ganz nett, kostet ein bisschen viel, sind wie $100 oder 100 Euro, ja. Je nachdem, wo, auf welchem Land du bist.
Ist ja schon.
Aber viel, also, bei mir hilft's, weil ich dann sehe, fuck, ich bin heute noch keine 10.000 Schritte gelaufen, eventuell soll ich nochmal laufen gehen. Du bist
gerade auf 2.000 erst.
Ich habe mir das heute Mittag bekommen.
Oh, ist also, echt nicht. Dann musst du es jetzt nachholen. Schütteln, genau. Härter schütteln.
Nee, es ist auch halt cool, ich hab's oft beim, wenn ich trainieren gehe, wie, keine Ahnung, spiele so Football-Zeug und dann siehst du halt echt nach dem Training, wenn du halt irgendwie auf 12.000 Schritte bist und so, ja, fuck, endlich mehr Bonusschritte. Er schickt dir dann immer mal wieder so E-Mails und sagt dir, ja, insgesamt bist du schon irgendwie 500 Kilometer gelaufen. Das ist wie von da nach da oder wenn du Treppen hochläufst extrem, wenn du irgendwie mal, keine Ahnung, immer wenn ich in die USA fliege, musst du irgendwie permanent fucking Treppen hoch und runter in U-Bahn, S-Bahn, Flughafen, ja, S-Bahn.
Traurige Geschichte.
Und dann sagt, da sagt er dir irgendwann, ja, du bist heute irgendwie 99 Stockwerke gestiegen, das ist so hoch wie der höchste Turm der Welt, bla.
Super, das und ist echt praktisch.
Ja, ist halt so eine Gamification von dem ganzen Fitnesszeug. Ist ganz cool, macht Spaß.
Okay, Fitbit One. Dann Auphonic, die wir auch benutzen, um hier unsere Audiodateien immer aufzupimpen, haben eine Mobile-App rausgebracht.
Ach, so schön.
Da kann man einfach reinsprechen, was aufnehmen, dann ein bisschen was wegschneiden, Chapter Marks hinzusetzen und dann zu denen hochladen und quasi dann Podcast oder Audiozeug draus machen. Ja, ist Open Source, kann man sich runterladen auf GitHub, ist jetzt erstmal iOS und Android kommt demnächst auch schon. Also haben sie beides gleichzeitig programmiert, ist noch nicht, wird noch ein bisschen gepolished. Schreiben Sie die Android-Version. Jo, sieht nett aus, dafür, dass es noch gar nicht so alt ist. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe es gesehen schon, wie es verwendet wird auf dem letzten BitLove-Meeting. Und ja, kann ich mir schon vorstellen, um mal so einen kleinen Beitrag schnell aufzunehmen oder sowas, passt es. Cool wäre natürlich, wenn das auch noch in live ginge, wenn man damit auch noch live streamen könnte.
Das ist total geil, das werde ich mir total holen, weil ich habe ja so ein USB-Mikrofon mir irgendwann mal gekauft, so ein Kondensator-USB-Nupsi, ja. Habe ich glaube ich noch nie vorgestellt oder so.
Nö.
Und das kannst du über den USB-Anschluss ans iPad packen.
Über diesen Kamera-USB-Adapter.
Genau. Mhm. Und dann kannst du einfach das Ding, hast du ein echt anständiges Mikrofon, eigentlich, das hat Holgi irgendwann mal drüber geredet, so ein ist echt okay, hat irgendwie
Behringer oder von was?
Nee, Samsung, irgendwas in der Art. Keine Ahnung. Samson, glaube ich, oder so. Mhm. Samson Meteor hat einen Monitoranschluss, ganz normale.
Dass du gleich hören kannst.
Dafür kann sich selber hören. Kannst du ein bisschen einstellen. Das Ding wird als Soundkarte am PC per USB erkannt und geht auch da übers iPad. Bitte, du kannst einfach ans iPad ranmachen, kannst die Auphonic-App haben. Dann hast du halt so eine wirklich ultramobile Geschichte, wenn du irgendwie nicht so ein schniekes Studio zur Verfügung hast, sondern einfach so rumnupsies und sowieso ein iPad dabei hast, dann hast du die zwei Dinger.
Und wofür würdest du es nutzen?
Ich will mal einen Podcast aufnehmen mit einem Kumpel von mir, den ich wahrscheinlich irgendwie nicht hierher schleppen kann. Der macht gerade seine Diplomarbeit über 3D-Fernseher. Oder also so.
Hattest du, glaube ich, schon mal erzählt.
Genau, oder? Richtig. Ich muss den nur irgendwie mal jetzt wieder zu fassen kriegen. Und dann würde ich einfach sagen, zu dem komm doch einfach mal zu mir, dann flop hier, gutes Mikro und dann reden wir da irgendwie rein.
Hört sich schön.
Ja.
Oder ihr nehmt den H4 und zwei von diesen Headsets, dann könnte man, also
weil richtig, noch habe ich den H4 nicht und diese Headsets, aber also die Soundqualität ist echt super von dem Mikro, muss man sagen, und ich habe es schon mal getestet, irgendwie so einfach reingesprochen und das klappt gut. Und wenn es jetzt eine Auphonic-App gibt, die eigentlich auch ganz cool aussieht,
ja.
Dann
Also die ist auch für so auf den Tisch legen und aufnehmen.
Genau, super. Und das ist, weiß nicht, ob es universal ist, eigentlich auch egal, ob es universal ist. Auf jeden Fall, und wenn ich dann noch dieses fucking iPad Mini mir einfach hole, wenn ich in den USA bin, hast du echt so ein kleines, aber sehr kraftvolles mit unendlich viel Strom drin. Ich meine, also das iPad Mini hält ja fucking unendlich viel Stunden.
Unendlich viel.
Grob. Maximal 1000.
Maximal 1000 Stunden. und, ja, finde ich viel einen coolen Pick, muss ich mir
über
merken. 9,
ich dachte über 9000. Ja, gut. Also die Auphonic Mobile App könnt ihr euch mal angucken.
Richtig. Mein nächster Pick, die Revolt USB Powerbank.
Das klingt falsch.
Ja, klingt falsch. Das ist aber ganz cool, weil es gibt so, Flyder hat neulich so ein Batterienupsi-Ding externen Akku gepickt. Ja. Und der Nachteil externen Akkus ist ja, dass die irgendwie alle versumpfen und scheiße sind. Und dieses Revolt-Ding, da kannst du einfach ganz normale AAA-Batterien, AA-Batterien reinstecken. Du kannst dir diese guten Sanyo Eneloop modellbaumäßigen Batterien kaufen. Hast dann halt viermal deine 1900 mAh oder kannst du auch noch stärkere kaufen, kriegst ja schon 2000 irgendwas mAh, eben für normalerweise für so Modellbauautos. Und du steckst sie einfach rein und hast dann einen USB-Anschluss, der über diese Batterien gespeist wird. Dadurch, dass das vier sind, hast du ziemlich viel mAh. Also es ist schwer, diese so externe Akkus in der Größe zu bekommen mit der Power. Du kannst die Akkus ganz normal in deinem Batterieladegerät extern laden. Kannst dann auch, wenn sie irgendwie versumpft sind, gibt's ja halbwegs gute Batteriegeräte, die voll aufladen, voll entladen und das ein paar Mal machen. Kannst dir billige Batterien irgendwo kaufen, oder wenn du irgendwo unterwegs bist und das Ding leer ist, dann gehst du halt einfach in den nächsten Aldi, kaufst dir irgendwie der Achterpack Arschlochbatterien, packst die halt rein, zahlst da irgendwie unendlich wenig Geld für und hast dann die Power. Kannst dann auch irgendwie, also das habe ich jetzt mal vor, beim nächsten Mal, wenn ich jetzt wieder rüberfliege, dass ich einfach nur mein iPhone mitnehme. Und normalerweise kannst du ja nicht mit dem iPhone am Flughafen sitzen und irgendwie eine Stunde vorher die ganze Zeit rummachen und dann irgendwie noch Spiele spielen und im Flugzeug die ganze Zeit und es ist leer, wenn du ankommst. Mhm. Aber diese Powerbank, da nehme ich mir einfach 8 Batterien mit, habe ich mir so ein 8er-Pack gekauft. Bedeutet, wenn ich die voll habe, mit dem vollen Ding sollte ich das iPhone ungefähr 2-3 Mal aufladen können, komplett.
Okay.
Und dann habe ich unendlich viel Batterien, könnte ich das Ding 6 Mal aufladen, wenn ich lustig bin. Und ich habe halt eine USB-Schnittstelle, bedeutet, ich könnte dann auch, keine Ahnung, einen Kindle oder diesen Fitbit-Nupsi, der auch eine USB-Schnittstelle hat.
Alles.
Alles. Du kannst einfach alles aufladen mit unendlich viel Billigbatterien. Ja. Und ich finde es echt wesentlich besser als diese hart eingebauten Akkus, die dir nach irgendwie einem Jahr versumpfen und dann ist das Ding nichts mehr wert.
Erzähl mir deine. Es gibt ja so Sachen auch noch gleichzeitig mit Solar irgendwie.
Ja, Solar ist aber viel zu schwach. Du hast einfach immer viel zu wenig.
Na, du willst ja eigentlich Platz. Alles.
Außer wenn du irgendwie im, keine Ahnung, im Fahrrad fährst und das Solar irgendwie vorne auf den Lenker packst, in der Mitte, auf den Alpen, in der Sonne, aber sonst.
Ja, Solar, das Problem ist bei Solar raus. Ist wirklich, dass du immer zu wenig Platz hast für deine Solarpanels. Also eigentlich brauchst du so große Panels, damit du anständig irgendwie was machen kannst. Und wenn du hier irgendwie auf deinem USB-Akku. Wenn du da irgendwie Solar drauf hast, dann reicht es halt einfach mal nirgendwo hin.
Ingo, und das zeig ist mal halt den Stromadapter kurz. Ich muss mal schauen, ob
der passt. Der ist nicht
für ihr dich habt beide MacBooks, aber ihr habt nicht MacBooks. Die gleichen.
Der passt nicht.
Ihr habt die gleichen MacBooks, aber nicht dieselben.
Knapp. Hätte sein können, dass
ich
eine Generation
habe. Ich finde das ja blöd.
Genau.
Aber ich bin dagegen.
Genau. Sag mir einfach einer, wenn ich was gepickt habe.
Makefu. Ich hatte noch was gepickt. Ja. Ich habe wieder Software World gepickt, weil der einfach so, also der hat, also aktuell sind die echt, echt super gut. Ich lese ihn auch einfach mal wieder vor. Einfach Lesestunde. Imagine how happy you might be if you spend less time imagining how happy you might be.
Bam. Das klingt gut.
Einfach so gut.
Das macht einfach so viel Sinn auch.
Erst einfach alles.
Gut, also ein bisschen lesen, ja. Ein bisschen Wohlfühl lesen.
Genau.
Gut, dann pick ich noch, kam mir heute per Twitter entgegengeflogen, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, One-Time Secret. Da kannst du was reinpasten, dann generiert er den Link und der nächste, eine, der auf diesen Link klickt, kann es lesen und danach ist er weg.
Das ist ein Fuck-Shit. Das hat, hier, wir haben irgendwie Flydie mal irgendwas zum Geburtstag geschenkt und da hat dann auch irgendwie, habe ich dem Typ, der das dann im Endeffekt gezahlt hat, so auf Facebook oder so geschrieben, so, hey, ich muss dir noch irgendwie Geld überweisen, gib mir mal irgendwie deine Daten. Und das war so ein Gruppending und dann hat er gemeint, ja, hier Marc, Daten für dich und hier Daten für irgendjemand anders noch. Hat er zwei Links gepostet und als ich drauf geklickt habe, war der Link halt schon einmal angeklickt worden, ne? Also ja, dumm gelaufen, kannst direkt nochmal schicken. Deswegen, ich finde diese...
Ja, für diese Variante ist ein bisschen blöd, wenn du das in den Gruppenchat postest.
Ich finde diese, keine Ahnung, nach einem Tag Ablaufdinger irgendwie cooler.
Das ist nicht nach einem Tag, sondern nach einem Anklick.
Ja.
Der Erste, der es anklickt.
Ja, aber dann drückst du irgendwie F5 grundlos, weil der gerade so hart drauf bist oder dein Tab irgendwie lädt neu, weil du 290 Tabs
aufhast. Und dann expired ich, ja. Ich hatte es gerade auch eben gehabt. Das expired sofort.
Richtig. Und deswegen finde ich irgendwie es cooler, wenn du die anderen, es gibt ja diesen, also wir haben in der Firma auch so ein Open Source Copy-Pasting, wo du dann halt auch sagen kannst, hier ist A irgendwie encrypted und das Passwort ist eben in der URL drin.
Ja.
Und andererseits ist auch noch drin, wann das Ding gelöscht werden soll vom Server. Und dann sagst du halt hier, nach einer Woche ist das nicht mehr da. Und das ist auch dann, ja, nicht mehr in der Datenbank und so. Also ich bin ein bisschen Feind von diesem nur einmal, weil irgendein Arsch steckt immer drauf und dann geht's nicht mehr.
Egal, aber vielleicht braucht er es ja für irgendwas. Vielleicht wollte er geheime Spy-Mission-Gedöns
oder auch
verschicken
nicht,
ja. Oder auch nicht. Dann könnte er das auf jeden Fall benutzen. Marc hat noch
Calixa, ja. Ist eine ganz coole Sache. Ich habe vorhin ein bisschen gerantet, dass es so in USA gilt. Ist immer ein bisschen ein Pain. Also ich habe eine Kreditkarte, mit der kann ich da gratis abheben und habe auch keine Auslandseinsatzgebühren. Bedeutet, ich kann da Cash mir rauslassen aus dem Automat. Ist total gut.
Und dann kannst du gleich auf dein Konto einzahlen.
Könnte ich dann, wenn ich dann konnte, das stimmt natürlich. Wenn ich aber, das ist eine gute Idee. Dann, wenn ich da eine Bank hätte, die Filiale hat, ich glaube, einzahlen ist gratis, dann kriegst du nur einen mäßig guten Wechselkurs, aber das ist also immerhin keine Gebühren. Es ist aber ein bisschen nervig, weil dann hast du Cash und manchmal willst du dir ein iPhone kaufen und dann sagen die, wir nehmen keine 600 fucking Dollar Cash, weil dann machen das irgendwie 200 Leute und dann haben wir unendlich viel Geld im Laden, dann erschießt uns einer.
Das wäre blöd.
Und außerdem ist immer das Problem, wenn die dann... das große Problem ist auch, wenn die sagen dann halt, hier eine fucking Kreditkarte, hat ja normalerweise jeder. Und ansonsten hast du nämlich das Problem, dass jemand ein iPhone oder ein iPad kauft, das zurückbringt und sagt, fucking Ding ist kaputt, ich will's nicht mehr, nehm's zurück. Und die können ihn dann schlecht reimbursen, weil wenn sie ihm Cash geben, ist er weg und dann stellt sich raus, dass er irgendwie... eine iPhone-Replika gebaut hat, die irgendwie innen hohl ist. Und dann hat er auf einmal schon das Cash wieder und ist blöd. Also hat irgendwie das iPhone
schon
und
Probleme.
Hat irgendwie, ja. Nee, es war wohl
das
früher öfter so,
auch traurige Geschichte.
Auch bei Läden, dass sie irgendwie so teure Designerkleider kaufen, die dann zurückbringen, irgendwelche so nachgemachten China-Fummel und dann halt sagen, ja, passt doch nicht, könnte ich irgendwie mein Geld wieder haben. Und wenn die halt mit Cash bezahlt haben, können die denen ja nur Cash wiedergeben. Wenn die mit einer Kreditkarte bezahlt haben, dann sagen sie, ja, keine Ahnung, wir reversen die Transaction, kein Thema. Und wenn dann irgendwas schief läuft, dann haben die immer noch deine Kreditkartendaten und können einfach wieder auf dein Kreditkarteninstitut zugehen und sagen,
hast du so eine
Betrüger.
PayPal-Kreditkarte, so eine
Prepaid ist eine Debit.
Prepaid-Kreditkarte.
Das ist dann eine Debitcard, keine Credit. Auf jeden Fall, Calixa ist so eine Prepaid-Mastercard. Mit dem Vorteil, dass die A kostenlos ist. Bedeutet, die kannst du dir einfach holen. Da gibt's keine Schufa-Einträge oder ähnliches, weil es halt eine Prepaid-Geschichte ist. Da kriegst du keine Zinsen und kein gar nichts. Müssen sie also auch keine großartigen Anfragen machen. Und mit dem Ding kannst du überall auf der Welt kostenlos zahlen, also ohne Auslandseinsatzgebühren. Und die haben echt verdammt gute Wechselkurse, besser als der Visa und Master Standardkurs. Bedeutet, ich habe dann jetzt meine normale Kreditkarte, die mir an mein Konto gebunden ist. Mit der kann ich dann im Ausland wunderbar Geld abheben. Und wenn ich mir dann mal wirklich was kaufen will oder wenn ich im Restaurant keinen Bock habe, immer die ganze Zeit mit Kleingeld zu hantieren, sondern sagen, hier Karte, zick, zack, oder am Supermarkt, dann kann ich das mit diesem Calixa-Ding machen. Und es scheint eine ganz nette Sache zu sein. Einziger Nachteil ist, die sind Finanzdienstleister, keine Bank. Bedeutet, die haben keinen Einlagensicherungsfonds. Also die gibt es jetzt schon, keine Ahnung, 10 Jahre oder so und tausende von Kunden, die alle recht zufrieden sind. Aber
wenn die pleite gehen, sind sie halt pleite.
Ja, und dein Guthaben ist halt weg. Ja. Genau, was du draufgetan hast. Bedeutet, ich würde es jetzt nicht benutzen, um da 3.000 Euro permanent rumliegen zu haben. Aber wenn du weißt, dass du irgendwie, keine Ahnung. Also ich werd mir halt irgendwie 300 Euro oder so draufpacken. Und wenn ich weiß, ich will was Größeres kaufen, überweise ich mir halt am Tag vorher was von meinem normalen Girokonto online auf das Kreditkartenkonto.
Also hier steht Benutzergebühren, Registrierung, Kartengebühr 5 Euro.
Genau, du kannst dich werben lassen, dann kriegen beide irgendwie 5 Euro.
Okay. Oder Gebühr du machst am Geldautomaten Inland 1,75, Gebühr am Geldautomaten International 2,25.
Die sind auch recht billig, wenn du Geld abheben willst. Also das ist, wenn du 2,25...
Aufladegebühr knapp 2%.
Nur wenn du nicht über Überweisung machst, wenn du es von Kreditkarte machst oder UCash
genau,
oder so ein Scheiß.
Internetbanking ist kostenlos.
Also wenn ich, also das ist halt das Problem mit dem Ding, ich kann auch nicht Geld vom Geldautomaten abheben gratis. Es ist immer noch 1,50 für Geld abheben, ist echt gar nicht so viel. Wenn du dir 200 Euro abnimmst, dann ist
sonst
es billiger
ist ja
als fast alle.
2% oder...
Genau. Und Auslandseinsatzgebühren.
Mindestens 5 Euro.
Ja, mindestens 5 Euro. Und Auslandseinsatzgebühren sind normalerweise auch bei allen Kreditkarten fast 1%. Oft auch 1,5 bis zu 2 hoch. Und die haben sie halt gar nicht, was ganz cool ist. Bedeutet, gerade für so Reisen ist eine Prepaid-Karte, da kann es echt eigentlich nicht viel
machen. Ich hatte, glaube ich, da COMDirect. Und das war relativ cool. Also da war auch alles kostenlos.
Ja, Comdirect ist blöderweise auch kostenlos die Abhebung, aber sie haben Auslandseinsatzgebühren auch außerhalb der Eurozone. Also innerhalb von Europa ist fast immer kostenlos.
Ich weiß gar nicht, wie das war.
Außerhalb
war
von Europa so hast du 1%.
1% und dann habe ich mir gedacht, genau. Okay. Ich meine, wenn du es hier für 1,75e auflädst.
Oder nicht, nee, nee, das ist nur, wenn du von der Kreditkarte oder so. Also du kannst kostenlos aufladen vom Girokonto und du kannst kostenlos zahlen da drüben und du hast einen guten Wechselkurs. Normalerweise kommt im Wechselkurs halt auch immer noch so 1% rein, wenn du Pech hast.
Ja. Okay, Kelixa. Gut, dann hast du noch FPM.
Effing Packet Managers. Diese fucking Packet Managers.
Da ist das ein Paket-Paketmanager?
Das ist ein Meta-Paket-Generator. Oh, nee. Doch, da kannst du einfach sagen, ich habe hier die fucking Depp-Datei, aber ich würde da gerne RubyGem draus bauen. Oder andersrum. Oder ich habe hier einen Tarball, aber ich würde gerne eine RPM-Datei haben. Und der macht es einfach.
Und wie macht
er das? Ich hab der baut die um. Im Geschäft haben wir das Problem, dass wir irgendwie verschiedene Ubuntu-Versionen haben, so von Hardy über Lucid über Precise, alles irgendwie.
Von Hardy noch, oh Gott.
Genau, Hardy ist halt so das härteste, wo wir gerade alles wegmigrieren. Aber es gibt noch 2-3 Server von so wichtigen Kunden, die irgendwie sagen, migrieren ist gerade schlecht. Du kannst die halt auch nicht zwingen, weil die geben dir unendlich viel Geld. Mhm. Und wir hätten gern überall dieselbe Version von Ruby. Weil es gibt so ganz alte Versionen, da geht dann irgendwie gar nichts mehr drauf. So irgendwie 5 Jahre cool. Alte. Es gibt dann welche, die neuer sind. Und was ich jetzt gebaut habe, ist einfach ein Skript. Das fährt mit Vagrant verschiedene Maschinen hoch. Eine Hardy, eine Lucid, eine Precise. Kompiliert da jedes Mal Ruby drauf, dass wir halt die aktuell dieselbe Version haben von 2012, irgendwas Neues. Kompiliert die da drauf und nimmt dann dieses FPM und packt es dann in eine Debian-Datei. Ich kann den Tarball einfach in eine Debian-Datei umwandeln. Wenn ich lustig wäre, könnte ich dann auch all meine Ruby-Gems, die ich brauche, auch noch in eine Depp-Datei umwandeln.
Wie passiert denn die Magic mit den verschiedenen Pfaden und so?
Welche?
Also wenn du zum Beispiel RPM hast und
die Prefixes, oder?
Ja.
Prefix kannst du einstellen. Also entweder
musst du einstellen, damit das anständig funktioniert.
Musst du, ja. Du kannst auch keinen einstellen, dann krepelt das halt.
Ja, dann verkrepelt es ja. Der
also du musst eh immer irgendwo einen Prefix angeben. Das ist halt beim Kompilieren normalerweise aber schon der Fall, weil der halt oft Pfade hart reinkompiliert und sagt, hier ist dein anderes Zeug. Ja. Haben jetzt halt User-Local-Bin haben wir genommen, weil das irgendwie eins der ersten Dinge ist, die noch vor User-Bin und sowas abgefasst werden. Außer
es ist halt wichtig ist halt, dass es überhaupt im Pfad ist, weil bei mir
genau.
Ist es nicht.
Das war auch so ein riesen Gekrepel, weil eigentlich wollte ich zuerst nach Opt Ruby und dann das in den Pfad übernehmen.
Ja,
ist bei mir so. Aber es gibt keine Möglichkeit für nicht interaktive Non-Login Shells. Also wenn du nur per SSH dahin gehst und ein Kommando ausführst, aber ohne eine Bash auszurufen, also die ganzen Bash RC, Bash Profile, die gehen dann schon mal nicht, weil der keine Bash lädt vorher.
Ja, er lädt halt nur die etc. ETC Profile nur.
Das ist bei nicht interaktiven Login Shells lädt er die. Aber es gibt auch noch irgendwie nicht interaktive nicht Login Shells. Es ist ein riesen Pain, weil du diesen fucking Pfad irgendwie in 28 Stellen, die kannst du irgendwie nach ETC Profile D kannst du das auch reinpacken, aber das wird dann auch nur in irgendwie 50% aller Fälle geladen. Mhm. Und es gibt einfach keine Möglichkeit, deinem fucking System zu sagen, egal wo du bist, hier ist dein Pfad, so wie User Bin einfach überall der fucking Pfad ist, gibt's irgendwie keine Möglichkeit. Aber jetzt haben wir eben User Local Bin, das ist dann okay. Und jetzt habe ich FPM benutzt, um dann aus den kompilierten Verzeichnissen ganz einfach eine Debian-Datei zu machen. Ich bin noch gerade dran zu schauen, diese Provides und Replaces Attribute da richtig zu setzen. Aber auf jeden Fall ist FPM total coole Sau. Ein Ruby-Gem, wo du dir dann irgendwie alles in alles umwandeln kannst.
Okay.
Und der unterstützt auch echt viel, also so,
klingt auf jeden Fall gut. Also Gem, Python, Peer, RPM.
Genau, du kannst
dann kann auch, er halt von allen nur das, was sie auch in common haben.
Er kann auch noch so extra Bonus-Sachen machen.
Ja, aber also, dann geht's halt nur wieder für ein bestimmtes Target.
Du kannst dann halt sagen, ich würde gern, also so mache ich es ja mit Ruby, ich packe das dann rein und sage dann, meine extra Bonus-Debian-Parameter sind, dass er provided Ruby 1.8, er replaced Ruby Enterprise.
Ja, ja, ja.
Aber sie unterstützen kein Arch, ich will auch noch Arch haben.
Was haben die denn für ein Standardformat?
Keins.
Ja.
Pac-Man
hat genau.
Tarballs wahrscheinlich.
Nee, die haben was Eigenes.
Ein bisschen was Eigenes ist auch nicht gezippt, sondern ist. Das ist,
ich guck mal ganz kurz in meinen Pac-Man rein.
Das PKG ist irgendwie X. Ist
einfach. PKG, stimmt.
Ja, ja, und aber das ist irgendwie, was sind das? Das ist XZ. Genau, XZ, was ist XZ?
File.
Ach so, das ist nur die Kompression.
Ja, ja, genau.
Naja.
Ja.
Was ist das? XZ Compressed
Data. Aber was für, ich habe meinen Laptop, ist alle. Was unterstützen denn noch? Also es war irgendwie Python, ja, RubyGem, apt, RPM.
Tar Solaris Directories, okay. Peer, Python, Gem.
Ja, das ja, Problem ist halt, dass überall, wo du es machst, das ist erstmal am Anfang gefrickelt, dass es überhaupt tut.
Aber es geht und du musst nicht die, du musst nur ein Tool können und nicht die ganzen anderen komischen Tools.
Ist auf jeden Fall ein gutes Tool, kann man sicher für ein paar Sachen verwenden und schon RPM nach Depp und umgekehrt ist lustig. Und der Felix, der mag Irse nicht mehr und will lieber V-Shirt.
Genau, ich habe nämlich gedacht,
Irsi ist langweilig.
Die haben ja immer gesagt, der Messenger of the Future. Aber die haben fucking gelogen.
Wirklich?
Das ist gar nicht von der fucking Zukunft. Das ist super boring und kann auch nicht mal alle Farben. Nicht und jetzt habe ich WeChat ausprobiert und der macht alles bunt.
Ach, ist das mit VI oder ist das?
Nee, das ist mit WEE geschrieben.
WeChat. Oh, kenne ich.
Ja, ja.
Das habe ich mir damals, Bittleby und WeChat hatte ich mir auch angeschaut.
Ja, jedenfalls, das Teil macht einfach alles viel mehr richtiger. Und deswegen würde ich es gerne picken.
Ist dein gutes Recht.
Gut. Also, ich wollte was kurz sagen zu den Paketen. Das ist einfach nur ein Tabor. Und der hat hier so User und dann Include-Lib, Share, hat hier den ganzen Kram drin. Und der packt einfach bloß direkt auf dein Filesystem.
Genau, muss bloß extra gezippt sein, GXZ.
Genau.
Fla.
Und der Rest ist dann im File-Namen drin. Die Version so zum Beispiel. Jedenfalls, genau, ich wollte WeChat picken, weil es echt eine coole Sache ist. Und ich hab's hart ignoriert, weil ich habe gedacht, das ist, Irsi ist ja immer noch Future, aber ist es gar nicht.
Und jetzt bist du geläutert.
Ja, guck mal hier, guck dir an, wie bunt ist es. Der macht sogar alle Namen verschieden bunt. Und solche Sachen.
Ja, ich brauche keinen Chat auf der Konsole, ich mach das.
Ja, du hast es in deinem blöden X-Kack.
Genau.
Jetzt X-Chat.
Nee, ich habe Conversation.
Conversation.
Ich bin noch ein KDE.
Conversation.
Nee, also, bunt auf der Konsole ist eh immer cool, weil das die Leute hart verwirrt, wenn sie hinter dir stehen. Sie denken nicht, dass du irgendwas Schlimmes oder Krasses
machst. Ja, du machst was Krasses.
In Wirklichkeit chattest du gerade mit irgendwelchen Leuten.
Ja.
Und es sieht einfach immer gut aus.
Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Sendung. Passt auf euch auf. Gehabt euch wohl.
Kraft euch.
Whee.
Genau. Frekelt nicht so hart.
Frekelt.
Frekeln. Frekeln oder freckeln, das ist auch noch, das müssen wir dann, das entscheiden wir dann nächstes Mal. Ja, frekeln genau. Oder freckeln.
Ja, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Ciao.